Crop FM, Ausgabe Nummer 446. Wir schreiben den 25. September 2020. Mein Gast heute Abend ist Gabriele Wobst und es geht um Lichtarbeit. Und wie bei jeder Sendung gibt es auch heute wieder den Cropcom, jenen Live-Chat, mit dem man sich live am Gespräch heute Abend beteiligen kann. Erreichbar über die Website von CropFM, CropFM.at, CropFM.at, einfach einsteigen, Fragen reintippen und ich gebe sie sehr gerne an den Gast weiter. Und natürlich gibt es auch die Skype-Leitung für alle, die direkt in die Sendung rein anrufen wollen. Einfach den Benutzer CropFM anrufen, beziehungsweise gibt es auf der Startseite jetzt auch ein Icon zu sehen. Und wenn man auf das draufklickt und man hat Skype installiert, dann wird hier angerufen und ihr landet direkt on air und könnt all die Fragen stellen, auf die ich nie kommen würde. Jeder, der diese Sendung hier im Nachhinein hört und nicht auf cropfm.at hört, der sollte auf jeden Fall cropfm.at einen Besuch erstatten, denn dort findet man nicht nur alle 446 Sendungen in bester Qualität, sondern auch Hintergrundinformationen, nicht ganz alle, aber fast. Hintergrundinformationen gibt es dann auch noch, Bilderseiten etc., Informationen über den Gast und so weiter und so fort, cropfm.at. Und natürlich findet man dort auch den RSS-Feed. Auch für die News gibt es übrigens einen RSS-Feed und so weiter und so fort. Und der orange Button mit dem Herzen, der findet sich auch relativ weit oben auf der Startseite von cropfm.at. Und ja, der Spenden-Button von cropfm. An dieser Stelle natürlich wie immer ein ganz großes Danke an alle, die ihn schon in der einen oder anderen Weise verwendet haben. Astronomen finden starke Hinweise für mikrobisches Leben auf der Venus. So ein Artikel auf Grenzwissenschaft aktuell, nachdem es in der letzten Sendung mit Helmut Lammer ja um die Wahrscheinlichkeit oder besser Unwahrscheinlichkeit von intelligentem Leben in unserer Galaxie, darum ging es eben, scheint es, als könnte auf unserem Nachbarplaneten, der Venus, zumindest Mikroben geben. Kein höheres Leben, aber immerhin. Und in dem Grevy-Artikel ist dazu zu lesen, in der mittleren Venus-Atmosphäre haben Astronomen die Signatur von Monophosphan entdeckt. Zumindest auf der Erde kann die Verbindung nur künstlich in Labors oder von anaeroben Mikroben erzeugt werden. Und um aerobe und anaerobes Leben ging es ja auch in der letzten Sendung. Unter anderem weitere Daten sollen folgen und 2023 könnte sogar eine eigene Venus-Mission starten, um nach Leben zu suchen auf unserem Nachbarplaneten. In einem CropFM-Spezial aus dem Jahr 2012 kommt übrigens Dr. Leonid Xanthomality zu Wort. Er war Principal Investigator auf der Venera-Mission, die Mitte der 70er Jahre die ersten Lander auf der Venus platziert. Ich weiß gar nicht, ob das seitdem noch einmal passiert ist, aber er ist überzeugt, dass es dort sogar insektenartiges Leben gibt, weil das will er mit seinen Kameras eingefangen haben. Gibt es ein Interview im Archiv, ist sehr spannend. Naja, 2023, wenn die Mission zur Venus wirklich startet, ich weiß nicht, ob da auch Länder beteiligt sind, ich hoffe es, aber dann werden wir hoffentlich mehr wissen. Dann sind wir zwar immer noch allein, aber zumindest die Mikroben auf der Erde haben außerirdische Gesellschaft. Ja, und in weiteren News, da war Wladislav Raab dann auch im Podcast Düstere Plauschsichten, sehr empfehlenswert, zu hören. Die erste virtuelle Hausmesse von Solizol, Nicola Wolgemuth, hat ihre Pforten geöffnet und die Flaming Lips, eine Band, die ich ausgesprochen liebe, hat ein neues Album veröffentlicht. American Head ist der Titel und es ist wohl eines ihrer besten. Und die haben einige gute. Ich bin dem neuesten Werk von Wayne Coyne jedenfalls und seinen Bandkumpanen jedenfalls bereits nach einmal durchhören völlig verfallen. Und leider kann ich ja keinen Track hier spielen. Aber ja, Titel 3, Flowers of Neptune 6 ist derzeit mein Favorite. American Head, die neue Platte von den Flaming Lips. Ja, und hier geht's gleich weiter mit Gabriele Wobst, die uns berichten wird, was eine Lichtarbeiterin denn so macht den ganzen Tag. Get a little bit higher. I get a little bit pale. And I fall a little bit asleep then. I wake up and I'll be high again. No one cares about it. Fall a little bit deeper, and I become a little creep, and I may appear a little brighter, but I am so pale, and I say. Okay, das war jetzt ein bisschen eine Schrecksekunde, weil Gabriele war irgendwie offline, aber ich hoffe, sie ist jetzt hier. Hallo Gabriele, hörst du mich?
Hallo Tarek, ja, jetzt bin ich da.
Ja, ich dachte schon, wird nichts, aber doch was geworden, hoffentlich. Ja, du, mein heutiger Gast, Gabriele Wobst, die jetzt doch Gott sei Dank auf Skype online ist, ist Lehrerin für Kunst, Technik und Sport und begeisterte Keramikerin und Lichtarbeiterin. Und was sie da so tut, das erzählt sie uns heute. Und was mich ja also gleich einmal sehr fasziniert hat, ist bitte, was genau ist ein Massenbandscheibenvorfall und wie löst man den auf?
Massenbandscheibenvorfall ist ja also eine Vorwölbung der Bandscheibe, die dann auf die Nerven drückt. Und bei mir war das gleich beidseitig. Zu viel Sport, zu viel Verantwortung und alleinerziehend. Und das war offensichtlich einfach zu viel für mein Körpersystem. Und dann konnte ich irgendwann nicht mehr laufen und musste, war vor der Möglichkeit eben, mich operieren zu lassen. Und das wollte ich nicht. Typische Sportlehrermentalität, kennt keinen Schmerz und durch. Aber es war sehr, sehr schmerzhaft, extrem schmerzhaft. Und es hieß auch, ich müsste mich sofort operieren lassen, wenn irgendwelche anderen Systeme ausfallen. Und aber ich habe es dann hinbekommen zu Hause, indem ich dann quasi angefangen habe. Ich konnte ja nicht laufen, nicht nix. Ich wurde versorgt. Mein Kind war damals erst 7, wurde auch versorgt. Und dann hatte ich viel Zeit und habe dann quasi angefangen. Einzigen, den ich hatte, war der Baum, der vor meinem Fenster stand, und mit dem habe ich dann öfter kommuniziert. Und dann fing ich an, mir vorzustellen, dass dieser Bandscheibenvorfall sich über die Knochenhaut auflöst. Ich hatte so ein bisschen was gelesen über Barbara Ann Brennan und geistiges Heilen, hatte aber noch gar nichts damit zu tun, groß. Und nach 4 Monaten musste ich dann wieder ein CT machen. Und dann schüttelte der Arzt mir die Hand, da gab es ja noch kein Corona, und sagte, ja, herzlichen Glückwunsch, Sie haben eine super OP hinter sich gebracht. Und ich war ganz verdattert und habe gesagt, was für eine OP? Ich habe keine OP gemacht. Sagt er, das kann nicht sein, Bandscheibenvorfall in der Größe, der kann nicht einfach den Spinalkanal runterfallen, das gibt es nicht. Dann sage ich, ja gut, und dann fing er an, meinen Rücken zu untersuchen, fand keine Narben, Bauch untersuchen, und dann meinte er, naja, andere Öffnungen, dadurch wird nichts operiert, also was haben Sie gemacht? Und dann habe ich ihm, ich war damals wirklich noch wirklich naiv, ja, und dieser Mann konnte sich natürlich gar nicht vorstellen, was ich da gemacht habe, ich ja auch nicht wirklich, weil das war so mein Einstieg in die Energiearbeit, ja. Dann habe ich ihm erzählt, dass ich, ganz blauäugig habe ich ihm erzählt, ich habe mir vorgestellt, dass dieser Bandscheibenvorfall, das gehört ja auch irgendwie zu meinem Körper, sich über die Knochenhaut, ein bisschen was wusste ich natürlich als Sportlehrerin über Physiologie. Und dann habe ich ihm das erzählt und dann meint er, nee, also jetzt gehen Sie besser nach Hause und schlafen sich aus, Sie haben anscheinend wirklich ein Rad ab, das gibt es nicht. Ich gucke nochmal die Unterlagen durch und dann werden wir telefonieren. Ja, dann bin ich nach Hause gefahren, weil die Schmerzen waren ja immer noch da. Ich wusste ja nicht zu dem Zeitpunkt, dass es noch ein Schmerzgedächtnis gibt. Und ich hätte besser gleichzeitig Schmerzmittel nehmen sollen, damit sich dieses Schmerzgedächtnis gar nicht erst aufbaut. Aber davon habe ich ja erst viel später erfahren. Aber der Bandscheibenvorfall war, und es war ein Massenvorfall, wirklich nicht mehr zu sehen. Weder auf dem ECT oder auf anderen möglichen, was die alles für Möglichkeiten haben. Nirgendwo.
Also du hast ihn aufgelöst.
Ich habe ihn aufgelöst, ja. Das wurde dann auch später dokumentiert. Ich bin dann zu einem anderen Arzt gegangen. Dem habe ich die Geschichte aber nicht erzählt und er meinte dann nur, das ist sehr, sehr selten, dass sich sowas in der Größe einfach in Luft auflöst. Und dann habe ich aber nichts mehr gesagt, weil ich von der ersten Geschichte schon genug hatte. Ja, das war so mein Einstieg.
Ich hatte ja auch mal Clemens Kubi zu Gast.
Ah ja.
Und der war ja gleich querschnittsgelähmt und dem hat man auch keine Chance gegeben. Und dann wurde es halt wieder und man hat ihm halt einfach achselzuckend gesagt, naja, war halt eine Spontanheilung. Also bei dir kam nicht einmal mehr die Theorie, dass es halt eine Spontanheilung war.
Nein, nein, nein. Nein, man hat mich nach Hause geschickt, der Mann war völlig durch den Wind. Aha. Und hat mich regelrecht aus der Praxis geschmissen und bin dann nach Hause und war selber verunsichert.
Ja, du musst es aber verstehen, Gabriele. Wenn sich da jeder selber heilt, ich meine, was machen dann die Ärzte? Das ist
ja.
Natürlich war der sauer auf dich.
Na, ja, der war richtig sauer, ja.
Okay. Ja. Sauer, weil er geglaubt hat, dass du ihn angelogen hast.
Ja, aber da er ja keine Narben, nein, habe ich nicht, nein. Ich meine, ich konnte es ja selbst nicht glauben. Ne? Ich musste ja dann nach weiteren 3 Monaten wieder ein CT machen. Es war nichts mehr zu sehen, auch weiter. Ich habe dem dann gesagt, kann man noch weiter unten schauen? Dann sagt er, ist nichts zu machen. Wir sehen nichts, es ist alles in Ordnung, Sie sind gesund. Aber Schmerzen hatte ich fast noch 8 Jahre lang. Also richtig schlimme Schmerzen. Und ich konnte auch meinen Beruf als Sportlehrerin so nicht mehr ausüben. Also nicht mehr so aktiv und ich habe mich dann eher aufs Schwimmen konzentriert und auf meine anderen beiden Fächer. Es war schon hart, ja.
Aber das war dann auch eine Zäsur in deinem Leben, oder? Natürlich.
Unbedingt. Das war die Umkehr in meinem Leben. Ich habe dann in der Schweiz gehört von einem Rolf Steiner, der Seniorlehrer bei Barbara and Brennan war. Und der hat da unten einen... Die haben sich dann alle furchtbar gestritten. Also da gibt's auch viel Konkurrenz und so weiter.
Oh ja, das ist unglaublich.
Ja, ganz schlimm. Ganz schlimm.
Also kein Lichtarbeiter lässt an einem anderen auch nur ein gutes Haar. Das ist mir schon aufgefallen.
Ja. Ich habe aber, das war eine meiner besten Ausbildungen. Ich fand es wunderbar. Ich bin da in eine Welt eingetaucht. Wir haben über 60 verschiedene Heiltechniken gelernt. Wir haben vom Hören selbst bis zum alles. Wir haben alles durchgemacht, ja. Und da habe ich ganz viel gelernt. Das fand ich meine schönste Ausbildung. Und da wurde mir dann einiges klar, was ich da gemacht habe und wie man dann auch chirurgisch arbeitet. Barbara Brennan macht das ja auch, die arbeitet ja auch chirurgisch im Feld, allerdings ohne chirurgisches Metall. Also nichts mit Skalpell und Spritzen, das wird alles geistig gemacht und das sagt mir sehr zu.
Okay, wie Skalpell und Spritzen?
Ja, es gibt ja noch einen Herrn, der Aura-Chirurgie anbietet und er ganz viele, was ich wunderbar finde, dass der Mann einen Zulauf hat, auch viel von Ärzten. Und aber der arbeitet tatsächlich mit echten Besteck, ja, also mit Skalpell und dann hat er das Organ auf einem Bild vor sich. Also ich und das macht er so. Also, er schneidet also quasi im Geiste. Schneidet er einen Blinddarm raus oder so.
Und das, das Skalpell ist eine Art Gedankenstütze für ihn oder wozu braucht er das?
Offensichtlich, ja. Aha. Weil ich habe das dann auch versucht, ich habe da auch ein Seminar mitgemacht und dann habe ich gemerkt, nee, das ist nichts für mich. Ich habe sogar ein wunderbares Set bekommen von einer Freundin von mir, die damit zu tun hat, in der Klinik arbeitet und ich fand es dann toll, so mir vorzustellen, ich ziehe jetzt diese Spritze auf und hol mir da die richtige Substanz. Und dann habe ich gemerkt, nee, ist mir alles zu blöd. Ich mache das geistig und ich tue auch geistig Spritzen aufziehen. Und ich werde auch wirklich schneiden, aber ich schneide quasi mit den Fingerchakren. An jedem kleinen Finger, also an jedem einzelnen Finger haben wir ja auch ein kleines Chakra vorne an der Fingerkuppe. Und da können wir genauso gut Licht durchschießen oder auch sanft, wie man es braucht.
Also du machst dann Laser-Aura-Chirurgie durch die Fingerkuppe?
Ja, mit den Fingerkuppen oder mit den ganzen Handflächen. Das kommt drauf an, was ich mache. Ne?
Aber was heißt das Aura-Chirurgie jetzt? Ich meine, ich kann mich erinnern, vor vielen Jahren, da bin ich mit Bernhard Reicher mal in einem China-Restaurant gesessen und er hat mir dann seine Edelsteine gezeigt und dann begonnen irgendwie so meine Aura ein bisschen zu bearbeiten. Und also ich kann mich noch erinnern, wie erstaunt die Leute alle drumherum geschaut haben, weil die nicht so genau gewusst haben, warum fuchtelt der Kerl da jetzt um mich herum da irgendwas. Und also das war so, war das auch Aura-Chirurgie? Also er hat dazu Edelsteine.
Wahrscheinlich schon, ja. Ja, mit Edelsteine verstärken natürlich die Strahlung extrem. Ich kann durch die Achoa Koksui arbeitet ganz viel mit einem Edelstein, der zwölffach, glaube ich, geschliffen ist. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Und die habe ich auch noch alle. Ich habe natürlich überall rumgeschaut. Ich war dann so wissbegierig. Ich habe alles Mögliche noch gemacht. Aber irgendwie bin ich immer wieder zu meinen Wurzeln zurückgegangen, weil die mir am meisten entsprechen. Also ich gehe quasi mit meiner Wahrnehmung, mit der erhöhten Wahrnehmung in ein Aurafeld oder in das Organ einer Person. Ich schaue mir an, wo gibt's denn da ein Problem? Meistens liegt's gar nicht da, wo die Person mir sagt und denkt. Und dann schaue ich, was da los ist. Es hat dann oft auch mit Gefühlen zu tun, mit dem Emotionalkörper.
Siehst du dann auch wirklich, kannst du diese Aura dann sehen?
Also ich sehe, das ist unterschiedlich. Es gibt ja Menschen, die jetzt nicht so begeisternd, emotional alles nach außen geben, wie ich, so extrovertiert inzwischen. Ja, als Kind war ich das gar nicht, war sehr ruhig. Dann ist es ein bisschen schwerer. Also da muss ich dann schon, da gehe ich dann in diesen ME-Prozess und versuche erst einmal mit der Person klarzukommen. Und auf dem Weg dahin kann ich ganz viele Dinge wahrnehmen. Erstmal in der Aura hat sich was verschoben. Ist die Person geerdet? Hat sie Zugang zu ihren Gefühlen? Hat sie Zugang zu sich? Und so weiter. Und wenn ich dann was finde auf der organischen Ebene, dann spreche ich es an, frage nach. Denn ich sitze nicht gegenüber. Ich sitze also quasi seitlich versetzt hinter der Person, dass sie gar nicht immer mich anguckt. Das ist ein ganz anderes Setting. Und lege dann vielleicht auch eine Hand auf, was ich auch immer weniger mache. Und dann tauchen wir da in diese Welt ein, wo ich dann mit dem Klient quasi Schritt für Schritt dahin komme, bis er mir ganz viele Informationen gibt. Über Gefühle, über Themen in seinem Leben, über Probleme mit Partnern, Kindern und so weiter. Und wenn bestimmte Gefühle nicht aufgearbeitet werden, dann, und die wollen eben gefühlt werden, viele schneiden sich davon ab, und dann bunkert der Mensch das eben in einem bestimmten Organ vielleicht, ja. Viel Zorn über jemanden, dann kann es zum Beispiel ein Nierenstein geben oder einen anderen Stein, der aus der Leber rüberwandert. Ja, also das sind so Sachen und dann schneide ich das raus. Ich hatte jetzt gerade vor kurzem eine aus der Familie Fall, die waren weit weg, die waren gerade im Urlaub und ist im 7. Monat schwanger und hat mich angerufen nachts um 4 und hat gesagt, ich habe eine Riesenkolik, kannst du mir helfen? Und dann habe ich das Energiefeld gescannt und habe gesehen, dass sie offensichtlich zu fett gegessen hat für ihre und dass da kleine Steine drin lagen in der Gallenblase.
Und das hast du remote gesehen. Also du warst zu Hause, sie war zu Hause und du hast dir das
angeschaut. Nein, sie war in Griechenland.
Ja, ist aber nicht, aber ihr wart weit voneinander entfernt.
Das sehr weit, ja. Sie war in Griechenland und ich war in Freiburg im Breisgau. Ja. Und dann habe ich das eben rausoperiert und dann rief sie mich eine halbe Stunde später an und sagte, ich habe es genau gespürt, wo du gearbeitet hast, weil ich habe ihr gar nicht gesagt, was ich sehe erstmal. Ich habe nur gesagt, ich guck mal, was da los ist. Und dann ist es aber, die Regel ist, wenn so ein Stein rauskommt, dann kommt ganz viel Grieß und Sand hinterher. Und dann muss man gleich nochmal dran gehen. Und dann musste ich eine Stunde später eben nochmal dran gehen und am nächsten Tag war alles gut. Und dann sind sie ja Gott sei Dank nach 3 Wochen auch endlich heimgekommen.
Was? Also, und okay. Und die hatte dann auch wirklich im Urin oder was diesen Grieß? Also die sah das dann. Also da ist wirklich dann
physisch. Nein. Nein, ich nehme das ja raus.
Raus?
Ich nehme es ganz raus, ja.
Du dematerialisierst, das ist völlig irre, du dematerialisierst diesen Stein? Und
dann ist also das habe ich noch nie probiert. Ich habe,
ja, wie nimmst du ihn dann raus?
Ja, genau. Man muss sich, die Aura ist ja nicht materiell zu spüren, sondern man kann sie energetisch wahrnehmen mit den Händen. Und genauso kann man auch ganz tief eintauchen in das Energiefeld des Menschen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden behandle, dann frage ich ja immer nach, spürst du das oder spürst du das? Und dann sagt er mir, jetzt spüre ich es auf der rechten Seite von der Leber, wie es zieht und weh tut. Den Schmerz kenne ich. Und dann arbeite ich da dran. Aber ich muss sagen, also es gelingt mir nicht immer, ne? es war jetzt super, dass ich meinen Bandscheibenvorfall aufgelöst habe und auch schon viele Dinge bei anderen Leuten. Aber es kann sein, wenn der Mensch seinen Zorn nicht bearbeitet, dass er die immer wieder bekommt, diese Gallensteine. Weil er nicht in der Lage ist, seinen Frust, seine Abgrenzung auszudrücken. Und diese Gefühle, da ist er aufgefordert, wirklich was zu tun. Sonst wird das immer wieder so sein.
Das heißt, du kannst akut helfen, aber das ist ja schon völlig erstaunlich. Ich meine, gut, also diese Dame hat dann jedenfalls danach keine Kolik mehr gehabt. Und ob sie jetzt wirklich einen Stein gehabt hat oder nicht, das wissen wir jetzt natürlich nicht mit hundertprozentiger Sicherheit. Oder ich meine, wir müssen uns jetzt sowieso auf das verlassen, was du uns erzählst. Aber danach ist es ihr besser gegangen. Ne? Also das scheint
einfach... Es geht ihr gut. Sie hatte bislang keine... Sie hatte keine Koliken mehr, nichts mehr. Mhm.
Ja. Also du kannst die Symptome, die akuten Symptome, kannst du helfen, aber dann natürlich muss der oder diejenige an sich arbeiten. Aber das ist ja klar. Also du kannst, und das meinst im Vorgespräch hast du ja auch gesagt, du heilst nicht, sondern im Prinzip regst du die Selbstheilung dann an, oder? Aber ich meine, wenn du jetzt wirklich Aura-Chirurgie betreibst, dann ist das schon ein Eingriff eigentlich.
Ne? Das ist eigentlich der größte Eingriff. Das wird's gleich am Anfang hier so scharf reinspringen in das Thema. Ja, das ist eigentlich, würde ich sagen, schon die hohe Schule. Und bevor ich jetzt mit Menschen, die ja in meine Seminare kommen, an sowas arbeite, dann geht's erstmal um Grundlagen, ja. Was für Voraussetzungen braucht es fürs geistige Heilen und so weiter.
Ja, aber du kannst dann diesem Klienten, du kannst ihm zwar jetzt diesen akuten Schmerz nehmen, aber du kannst ihm natürlich nicht nehmen, dass er dann selbst auch noch was machen muss, ne? Nämlich eben die Ursache. Also die Ursache kannst du ihm nicht, oder so, es ist ja, glaube ich, auch gut so, weil das wäre nämlich wirklich ein bisschen spooky, ja. Weil das ist einfach nicht dein Job auch, ne? Das muss er ja selbst.
Nee, er muss sich ja weiterentwickeln oder darf sich weiterentwickeln. Und eine Krankheit ist meistens mit einem Konflikt verbunden. Und wenn er sich den nicht anschauen möchte, ja, dann wird er auch wieder kommen, so lange an die Tür klopfen, bis er wirklich an den tiefsten Schatten rangeht und guckt. Ja, also auch an die innere Bosartigkeit, sage ich jetzt mal, oder Bösartigkeit oder Boshaftigkeit, wie auch immer. Es geht darum, den eigenen Schatten zu erlösen, meistens bei diesen Konflikten.
Frage an die Gästin aus dem Chat. Wie gehst du mit der Verantwortung gegen deinen Klienten, Patienten um und wie mit deren Erwartungen?
Das ist ein heikles Thema. Also ich gebe... Früher habe ich meinen Klienten sehr lange Zeit gegeben, weil ich viel therapeutisch gearbeitet habe. Ich bin ja Gestalt- und Körpertherapeutin. Und ich weiß, dass ich, wenn sie in die Verantwortlichkeit gehen und mit mir den Weg gehen, dann müssen sie an ihren Gefühlen oder dürfen an ihren Gefühlen arbeiten. Und die können wir auch gemeinsam auflösen. Aber viele kommen oder etliche, vieles übertrieben, aber etliche kommen auch tatsächlich und möchten, macht es weg. Und das funktioniert leider nicht.
Kommt dann wieder. Also du kannst dann vielleicht kurzfristig helfen, aber dann kommt es halt wieder, ne?
Genau. Also ich hatte jetzt gerade eine Dame mit einem schweren Bandscheibenvorfall und die hatte tiefe Gefühle von Todesangst. Und da wollte sie nicht ran und das ist ja auch verständlich. Und man muss da ja auch langsam dran gehen und da braucht es ein paar Stunden. Und dann habe ich, und ich habe ihr mindestens schon 5 oder 6 Mal die Schmerzen genommen. Und wir sind auch in diese Gefühle reingegangen, aber es braucht einfach wirklich die, wie sagt man da, die Compliance von dem Mensch, dass er, oder Compliance, wie auch immer man das nennt, die eigene Verantwortlichkeit, die du angesprochen hast, dass ich das auch, dass man da reingeht und mitgeht. Das Vertrauen bringen die Leute mir meistens entgegen, aber die Lust dann zum Beispiel an diesem Zorn, an dem inneren Zorn über manche Menschen oder die Unfähigkeit, sich abzugrenzen. Und das Opfer zu sein oder so, da das bedarf der psychischen Arbeit.
Also lindern statt heilen, schreibt derselbe Chat-Teilnehmer jetzt, Fragezeichen.
Bitte? Nochmal.
Also lindern statt heilen, Fragezeichen.
Ich kann erstmal helfen, heilen, Schmerzen nehmen, aber selbst in den Schmerzen, die kann ich natürlich lindern, aber es geht meistens darum, dass der Mensch doch ein bisschen tiefer schaut, mit mir zusammen weitergeht. Aber es gibt, wie gesagt, viele, die einen langen Weg gehen und bewusster werden und vor allem, wenn sie bei mir Seminare machen möchten, um jetzt auch heilen zu lernen, da brauche ich die Voraussetzung. Ich muss dieses Vertrauen haben, ich muss mich öffnen können, muss das Ego zurückstellen, meine bestimmten Gefühle aufarbeiten und natürlich auch diese höheren Schwingungen generieren können, damit ich jemanden, der niedriger schwingt oder krank ist, die schwingen ja wirklich nicht hoch dann in ihrer Krankheit oder in ihrem Thema, da muss ich die mitnehmen können und muss auch, sonst stürzen beide ab, ja, während der Behandlung. Das wäre dann nicht so gut.
Ein anderer Chat-Teilnehmer schreibt, ich glaube dem Gast nicht, sondern ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es funktioniert. Seit meinem 30. Lebensjahr, Nahtoderlebnis, heile ich nahezu alle Krankheiten in meiner Familie, ausgenommen Unfälle, die im Krankenhaus versorgt werden müssen.
Ja, kann ich.
Und derselbe Gast von vorhin, ja, der schreibt, Selbstheilung durch Selbsterkenntnis, ja. Also, ja, oder durch Erkenntnis und nicht nur Erkenntnis, sondern auch Akzeptanz. Ne?
Ja, vor allem diese Schattenanteile, das, da gucken die Menschen
also
nicht so
annehmen,
gerne.
Also annehmen, diese Dinge einfach genau. Anzunehmen. Sie einfach
genau, sich in dem, was ich bin, anzunehmen. Und wenn es mir schlecht geht, es zum Ausdruck zu bringen. Ja, das ist ja diese Chakra-Arbeit. Auf jedem Chakra haben wir ein anderes Thema. Und da geht es zum Beispiel ums 5. Chakra. Kann ich meine Bedürfnisse ausdrücken? Kann ich wirklich anderen Menschen mitteilen, wie es mir gerade geht, oder schlucke ich alles runter? Und dann kommen natürlich die Themen hier auf der Thymusdrüse.
In unserem Vorgespräch hast du gesagt, dass du immer wieder Schüler geheilt hast, aber dann wurde es irgendwie gefährlich. Was meinst du damit? Was wurde gefährlich?
Ich muss jetzt nachfragen, hast du da noch mehr aufgeschrieben? Welche Schüler meinst du? Meine Schüler in der Schule,
da muss
ich
ja.
Nein, das war ein Missverständnis. Es war so, dass ich viel wahrgenommen habe und dann wurde es gefährlich. Also es zum Beispiel springt einer vom 10-Meter-Brett und tut sich unter Wasser weh und ich habe es vorher schon gewusst. Und wenn er dann auftaucht, sage ich, um Gottes Willen, spring ins Wasser, hol ihn raus. Und dann sagt er, warum machen Sie das? Sage ich, weil ich gesehen habe, dass du dir eine Verletzung, ja, wie konnten Sie das denn sehen? Ich war doch unter Wasser und ich spüre das über meinen eigenen Körper. Und da habe ich gemerkt, jetzt wird es dann langsam gefährlich. Jetzt weiß ich auch, was du meinst. Jetzt wird es Zeit, aufzuhören.
Also war das jetzt kein Missverständnis?
Nein, es war kein Missverständnis. Okay. Ich weiß jetzt, was du gemeint hast. Ja,
okay.
Ja. Und dann bin ich eben, wie gesagt, ja nach 31 Dienstjahren raus. Durch diesen Bandscheibenvorfall hat es mich rausgerissen.
Also diese Wahrnehmungen hattest du natürlich auch schon davor. Das war jetzt nicht irgendwie, dass es spontan in dein Leben kam mit 35, glaube ich. Oder wann war das?
War mit 35, ja, mit genau.
Aber du hattest davor auch schon diese erweiterten Wahrnehmungen, mit denen du offenbar auch gearbeitet hast. Okay. Und dann aber kam so der Fingerzeig, ja, quasi, naja, ob es keine Ahnung, aber dann hast du dich irgendwie in eine andere Richtung entwickelt.
Komplett. Ich habe dann angefangen, mich umzuschulen, weil ich habe auch gemerkt, dass mir der Lehrerberuf, ist ein toller Beruf, das war mein Traumberuf, vor allem die Fächer, ja, das waren musisch-technische Fächer, Sport, Kunst und Technik. Da konnte ich mich austoben und ich fand es toll in der Sporthalle, das war meins. Aber irgendwann war es keine Herausforderung mehr, weil dann diese erhöhte Wahrnehmung reinkam. Ich hatte das schon als Kind. Das ist sind die Momente so zwischen, was ist mir noch bewusst, zwischen 1 und 4 weiß ich nicht viel. Da waren wir in Spanien, voll verdrängt. Aber zwischen 4 und 8 war das ganz schwer für mich hier auf dem Planet. Ich habe die Gefühle der anderen Menschen immer wahrgenommen. Und ich dachte, und ich glaube, das tun viele Kinder, immer gedacht, die alle sind so, alle können das. Alle spüren von mir auch, wie ich mich gerade fühle. Aber dem war nicht so. Das habe ich aber erst lernen müssen. Und so zwischen 8 und 12 habe ich mich dann komplett abgewendet, weil ich gemerkt habe, so kann ich gar nicht mithalten mit meinen Mitschülern. Ich muss jetzt andere Talente entwickeln. Und da war immer der Sport so im Fokus bei mir. Und da habe ich das dann versucht abzulegen, weil ich habe dir erzählt, dass meine Eltern auch Schwierigkeiten damit hatten, dass ich mit Hasen und Eichhörnchen und Gras und Bäumen geredet habe.
Und Elfen, oder?
Ja, natürlich. Und ja, genau. Und das haben sie mich so schon ein bisschen für crazy erklärt. Und ich bin auch ganz oft in den Wald reingewandert und habe dann mich da so verloren drin, weil es so wunderschön war und ich mit allen möglichen mich unterhalten habe. Und dann mussten sie mich immer suchen gehen. Und ich wusste ja nicht, dass ich was Schlimmes tue. Die hatten natürlich Angst um mich, ja.
Eddington schreibt, das hört sich für mich mehr nach einer Psychotherapie an und nicht nach einem einmaligen Heilungserlebnis. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, dann kannst du, zumindest meistens gelingt dir das anscheinend, die unmittelbaren Symptome, wie zum Beispiel bei dieser Dame, die diese Nierenkolik hatte, oder Gallenkolik, jedenfalls diese Kolik hatte, die unmittelbaren Symptome erstaunlich effizient beseitigen. Also wenn du da jetzt wirklich irgendwelche Steine aufgelöst hast, wow. Ja. Aber das ist eben nur die Symptombekämpfung, wenn man so will, oder die quasi die Auflösung der unmittelbaren Folge von etwas, das sich aber ja im Seelenleben oder wenn man so will, psychischen Leben dieser Person abspielt, wodurch das überhaupt erst entstanden ist. Und wenn die Person dann nicht an sich selbst arbeitet, dann kommt das eben wieder.
So ist es.
Ja. Ja, okay.
So erlebe ich das.
Okay.
Und es ist ja auch kein Sinn da drin. Natürlich ist es wunderbar, wenn man Menschen heilen kann. Ich sage es jetzt mal in Anführungsstrichen, weil ich immer sage, der Mensch sollte mitarbeiten und weitergehen, als nur die Symptome zu bekämpfen. Denn die werden irgendwann wieder kommen. Ja, das ist auch nicht festgeklopft wie das Amen in der Kirche. Vielleicht hat der Mensch ja auch sein Thema durch. Und dann habe ich das Glück, kann irgendwas wegmachen, wie zum Beispiel verstopfte Venen oder sowas. Und dann ist das Thema durch. Da geht es ja auch um Lebensfreude und so weiter. Und dann kommen die auch nicht mehr. Dann habe ich das Glück und der Klient auch. Bist du noch dran?
Ich bin hier. Ich höre
ja,
zu.
Ja, super. Ich habe Angst, dass ich wieder rausfliege hier. Ja. Aber ich habe im Moment 4 Balken. Guten gut. Empfang. Sieht jedenfalls so aus, ja.
Sehr gut.
Ja, und nach Psychotherapie gar nicht, weil ich arbeite energetisch. Ich gehe über das Energiefeld rein und dann sehe ich, oh, die Haralinie steht krumm. Ein Chakra ist völlig verstopft. Irgendwo hat es irgendwelche Teile eines Chakras rausgerissen. Oder die Erdung ist nicht da. Und ich bin Körpertherapeutin, wir arbeiten ja viel mit Erdung und mit Gefühlen und so weiter. Ich gehe genau umgekehrt den Weg. Also ein Psychotherapeut spricht vielleicht Themen an. Ich spreche mit dem Klienten nicht unbedingt sehr viel, sondern ich sitze ja so schräg versetzt hinter ihm und lade ihn ein, mit mir auf diese Reise zu gehen, sich auch auszudehnen und dann, weil da habe ich ja die größte Heilkraft, wenn der Klient da noch mit kann, dann ist dann wirklich ein guter Boden gegeben, um Dinge zu verändern. Auch schon in der ersten Sitzung. Aber ich verliere dann die Lust, wenn ich merke, die Leute kommen nur, um sich ihr irgendwas abzuholen und aber selbst nicht an sich weiterarbeiten, dann habe ich da irgendwann keine Lust mehr. Das merke ich einfach. Das ist heute anders. Ja, früher habe ich mir sehr viel und sehr lange Zeit genommen, aber inzwischen lege ich viel Wert drauf, auf diese Selbstverantwortlichkeit der Menschen, auch was dazu zu tun.
Also irgendwann schickst du es dann nach Hause und sagst, okay, ich habe getan, was ich konnte, jetzt bist du dran.
fast so, ja.
Jetzt muss ich noch mal auf das zurückkommen, weil warum wurde es dann gefährlich in der Schule? Was war da die Gefahr, als du?
Die Gefahr für mich war, dass ich kann nicht Lehrerin sein und mit meinen Schülern irgendwas veranstalten. Das geht nicht. Also ich muss da einfach ganz klar trennen und sagen, ich bin Lehrerin. Okay. Ich mache einen Sportunterricht mit euch. Und ich möchte aber jetzt nicht irgendwie irgendwelche Diagnosen oder sonst was stellen. Das darf ich sowieso nicht.
Mhm. Okay, ja. Verstehe. Also einfach legale Probleme.
So ist es. Da muss ich einfach sauber, klar abgrenzen. Aber nach 31 Dienstjahren hatte ich das Gefühl, jetzt ich schule mich um. Ich habe fast 12 Jahre Ausbildungen gemacht. Da dann bin ich ganz umgestiegen und habe diese Prozessarbeit entwickelt, die über das Energiefeld einfach an die Themen dran geht.
Und
also, ja.
Ja, na, sprich zu Ende.
Ja, also, dass ich nicht 10 Stunden gesprächstherapeutisch arbeiten muss oder Gestalttherapie, was ich ja gemacht habe oder und so weiter. Ich habe gemerkt, mich zieht's einfach sehr, sehr stark zur Energiearbeit und ich möchte Lichtarbeiterin sein, ja, im Energiefeld arbeiten, weil ich die Sachen sehen kann, da möchte ich mein Talent einfach nutzen und es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und die Resonanz der Menschen hat mich natürlich bestätigt und das tue ich heute noch. Wobei ich inzwischen viel mehr Fernbehandlungen mache als früher. Also auch aus verschiedenen, also ich habe auch aus Österreich Leute oder dass jemand aus Neuseeland sich meldet und dann arbeite ich da, ne? Per E-Mail und dann festlegt, so kannst du mit mir arbeiten, dann wird die Zeit festgelegt und danach gibt's ein Nachgespräch und dann wird besprochen, was ich alles gesehen habe und was ich gemacht habe.
Sehr interessant und vor allem in Zeiten von Corona sehr praktisch.
Ja, in Zeiten von Corona sehr praktisch und nach so langer Zeit von so vielen Seminaren, die ich gegeben habe, ist es für mich einfach auch eine, ich habe nicht diese ganze Projektionsfläche, ja, die natürlich zwischen Therapeut und Klient entsteht, die fällt ja komplett weg. Ich habe nur das Energiefeld vor mir und die Energie des Klienten oder Menschen und damit arbeite ich und das macht mir inzwischen am meisten Spaß.
Ja. Diese Sendung kam ja zustande, weil einer deiner begeisterten, muss man wirklich sagen, Klienten mir ein Mail geschrieben, sehr langes Mail oder ein längeres Mail, in dem er dich also über alle Maßen gelobt hat. Ich muss da ein paar Zitate bringen. Ja.
ja.
Sie kann mit allem in Kontakt treten und Informationen erhalten, ob Pflanzen, Häuser, Naturwesen und Menschen. Aber du weigerst dich teilweise dann wirklich auch, da jetzt andere zu scannen. Also du nutzt das nicht aus, das schreibt er da auch. Und sie kann mit allen, genau, das habe ich schon vorgelesen. Sie entdeckt und entfernt meist, in Klammer, feinstoffliche Implantate, wobei einige auch sehr helfen. Also da gibt es offenbar auch diese, gut, also über das kommen wir vielleicht noch zu sprechen, was das jetzt genau bedeutet. Und vor kurzem hat sie den Riss in einer Kniescheibe zugemacht, und zwar bei ihm, glaube ich. Und so weiter. Also ich habe jetzt nur ein paar Zitate, drei kurze quasi, ich glaube, jetzt habe ich alle vorgelesen, die man da von ihm notiert hat. Also er ist also jedenfalls von dir äußerst begeistert und völlig überzeugt von deinen Fähigkeiten.
Das ist ja schön und das freut mich sehr. Da habe ich natürlich auch ein paar Dinge machen dürfen, die mir sehr viel Spaß machen. Ich habe auch immer aus meinem eigenen Schmerz heraus, oder ich war ja lange Sportlehrer und hatte natürlich dauernd irgendwelche Malessen, ja. Vielleicht selber auch an den Knien und einen Arm gebrochen oder dies oder das. Es ist ja auch schon anstrengend, ja. Passiert auch immer wieder was, wenn man so viel Sport macht, auch im Privatbereich. Und zum Beispiel dieser Bandscheibenvorfall. Und dann bin ich ganz in die Materie der Wirbelsäulenaufrichtung eingetaucht und habe gemerkt, dass jeder Wirbel, ob das jetzt ganz spannend war, natürlich auch den Atlas auszurichten und so weiter. Und habe ich festgestellt, dass da immer tiefe Themen dahinter stecken. Und ich offensichtlich, nicht nur die Gabe habe, das einfach rauszufinden, wo das ist, da greife ich auch hin, manchmal auch ein bisschen fester, damit ich auch weiß, ob es da weh tut.
Aber virtuell, also wenn du sagst hingreifen, dann...
Nee, manchmal lege ich einfach die Hand wirklich drauf und dann fahre ich so mit der Hand an den Wirbeln runter und dann spüre ich ja auch, wo es weh tut. Oder die Person liegt auf dem Tisch und ich habe den Kopf in beiden Händen liegen und dann arbeite ich mich manchmal die Halswirbelsäule hoch und dann spüre ich natürlich auch mit den Fingern, wo ist was verschoben. Und dann arbeite ich damit energetisch. Ich würde niemals jemandem wehtun, weil ich hasse das selbst. Deswegen finde ich das so toll, dass man energetisch eine Spritze setzen kann. Da muss ich niemanden aufschneiden. Da brauche ich auch nicht mit einem Besteck zu hantieren. Das macht mir Freude, dass ich jemandem nicht weh tue. Auch wenn es Tränen gibt dann, weil natürlich das emotionale Thema dazu angerissen wird. Und das steckt immer dabei.
Okay.
Ja.
Ja, natürlich. Ja, also das ist ja das vorher auch angesprochen, ne?
Ja, und es war ein langer Weg. Weißt du, ich bin ja jetzt schon älter und ich arbeite seit über 30 Jahren mit Energien und habe natürlich dann jedes Mal, wenn ich irgendeine Krankheit hatte, Rücken und dann war da ein Riss in der Kniescheibe, dann habe ich das erstmal bei mir selbst ausprobiert. Weil ich hasse Kliniken, ich hasse es, mich schneiden zu lassen oder irgendwie mir weh zu tun. Und dann habe ich andere Wege gesucht. Und dann dachte ich, naja, wenn da jetzt zum Beispiel ein Riss in der Kniescheibe ist, dann muss ich das doch nähen können. Und dazu brauche ich zum Beispiel die Farbe Gold. Muss mich mit der Farbe Gold viel auseinandersetzen. Und mit der näht man dann tatsächlich operativ, energetisch das im Knie zu. Also ich bin dann ganz nah an dem Knie mit den Händen und dann nähe ich das zu. Und wenn es nicht verheilt, das kann ich ja dann auch abchecken, muss ich nähen oder muss ich da auch mit Stammzellen jetzt hin und neues Gewebe auffüllen oder so. Und ja, und dann mache ich das eben so. Aber das war jetzt kein Prozess, den ich innerhalb von einem Jahr gelernt habe. Das habe ich am meisten durfte ich über meine Klienten lernen. Die natürlich dauernd mit irgendwelchen Sachen kommen. Und dann habe ich viel, viel, viel Vorlaufzeit gehabt, um jetzt da zu sein, wo ich jetzt bin und viel experimentiert. Ja, da kommt dir viel über den Weg, wenn du ins Energiefeld von Menschen schaust, was da alles los ist. Also es ist unglaublich.
Die Technik der Wirbelsäulen, Säulenaufrichtung, du hast das jetzt schon erwähnt. Also da geht es jetzt wirklich, da behandelst du die Wirbelsäule.
Da gibt es viele Dinge, die man behandeln kann. Also erstmal vom Steißbein hoch bis zum Atlas. Der Atlas ist das ganz große Übel. Wenn der verschoben ist, dann stehen die Leute sehr neben sich und man könnte aus dem Fenster springen. Und das ist mir ja auch passiert nach dieser ich hatte ja dann nochmals einen Bandscheibenvorfall im Nackenbereich und da habe ich dann in beiden Armen einfach Probleme gehabt, das wieder durch den Sport. Ich dachte, okay, mein Rücken ist jetzt in Ordnung, jetzt kann ich wieder loslegen. Und dann hatte ich nochmal einen Bandscheibenvorfall, einen kleineren allerdings, der sich aber verknöchert hatte. Und der hat mir dann die Nerven abgedrückt, so ein bisschen für die Arme. Ja, das war zwischen 6 und 7 im Nacken und 4 und 5 auch eine Protrusion. Und dann habe ich mich da operieren lassen tatsächlich. Und während einer OP wird ein Mensch ja intubiert. Und bei dieser Intubation kommt es ganz oft dazu, dass sich der Atlas verschiebt. Und eigentlich müsste man nach jeder Operation den Atlas checken und gucken, sitzt der noch richtig und so weiter. Man muss sich diese Intubation vorstellen. Man liegt ja mit völlig überstrecktem Kopf nach hinten und dann wird dieser Tubus eingeführt. Und habe ich immer wieder Leute und ich frage, das ist meine erste Frage, wann bist du operiert worden? Wie lange läufst du schon so rum mit dem Schwindel? Und wie geht's dir? Warum stehst du so neben dir? Was glaubst du, was das ist? Und wenn die mir sagen, ich bin operiert worden, dann gehe ich sofort an den Atlas. Das ist nicht das Einzige. Ich gehe natürlich dann auch an andere Dinge. Und es ist nicht nur der Atlas, da muss man das Zungenbein lösen und verschiedene Sachen machen eben da oben. Das sind alles Erfahrungswerte, die ich habe. Die habe ich gesammelt, gelistet und meine Seminare draus gemacht. Also eigentlich alles Erfahrungswerte über die lange Zeit, die ich jetzt schon energetisch arbeite.
Jemand schreibt, ich fürchte, die Rückgrate der meisten Politiker sind hoffnungslose Fälle. Aber jemand anders fragt, ist die Kniescheibe, also die von dem Klienten, über den die Sendung zustande kam, ist die Kniescheibe wirklich heil oder nur energetisch heil?
Sprichst du jetzt von einem Klienten, den ich hatte?
Naja, ich hatte ja vorher vorgelesen, dass der Klient, der uns den Kontakt hergestellt hat.
Ach so, ja.
Sagt okay. Er, vor kurzem hat sie den Riss in einer Kniescheibe zugemacht und ein Teilnehmer im Chat fragt jetzt, ist die Kniescheibe wirklich heil oder nur energetisch heil, nehme ich jetzt da dazu. Also hast du diese Kniescheibe wirklich physisch geheilt, das will er wissen. Kannst du...
Ja, jetzt habe ich es verstanden. Also es ist so, dass ich jetzt niemanden dann zum anschließenden CT schicke. Ich sage immer, lasst euch möglichst, ich Nicht, dass ich jetzt die Allopathie verteufel, das tue ich nicht, ja, aber ich habe jetzt genügend Operationen. Aber
du hast dich ja selbst auch operieren lassen.
Also, ja, im Nacken, genau. Da zu dem Zeitpunkt habe ich ja noch nicht energetisch operiert im Aurafeld, ja. Das liegt ja auch schon 20 Jahre zurück, ja. Und mit zunehmendem Mut habe ich dann immer mehr gemacht in diese Richtung und ich würde sagen, so in den letzten 5 Jahren habe ich meistens damit zu tun oder ganz viel damit zu tun. Jetzt muss ich jetzt nochmal den Bogen kriegen zu dem, was du gesagt hast, ob ich das physisch geheilt habe. Ja, dass ich da reinschaue und mir in dem Moment vorstelle, dass ich das zunähe und vielleicht mit Stammzellen das wieder, Stammzellen können ja alles werden, jedes Gewebe, ja, die suche ich, also die kriege ich aus dem Körper zusammen an die Stelle, wo jetzt vielleicht ein Riss ist und dann muss man die mit verschiedenen Schritten dann eben wieder in ein Gewebe verwandeln und da muss ich vielleicht trotzdem noch nähen, dann hat der Klient tatsächlich keine Schmerzen mehr. Es geht nicht bei jedem so, aber schon viele Knie habe ich jetzt durch meine Hände gehen lassen. Und
ja, aber keine Schmerzen ist eine Sache, aber ist es dann wirklich so, dass da physische Veränderung eingetreten ist, die dann zum Beispiel in einem CT zu sehen ist?
Ich überlege jetzt gerade, eine Freundin, die ich zum Arzt geschickt habe. Ich schicke ja die Leute auch hin und sage, lass doch mal bitte checken, was du eigentlich hast am Knie. Ich sehe da einen Riss und nein, ich habe keinen Riss, ich war da schon und so weiter und so fort. Und dann ist sie aber doch noch mal hingegangen, hat sich ein weiteres Bild machen lassen und dann hat der Arzt zu ihr gesagt, sie haben einen Riss in der Kniescheibe und ich würde jetzt eine Abrasion machen und ich würde jetzt dann dies und das machen und dann müsste das wieder gut sein. Und dann kam sie zu mir und hat gesagt, ich habe da aber keine Lust drauf, weil das letzte Mal, als ich am Knie mir habe was machen lassen, da hatte ich 5 Monate lang Entzündungen. Und energetisches Arbeiten ist ja, da wird nichts geschnitten, da fließt kein Blut, auch wenn es anscheinend solche Leute gibt, die mit der Hand in den Bauch greifen und dann blutet es und so. Das ist bei mir nicht der Fall. Also das nicht. Und sie hat dann tatsächlich noch ein CT gemacht und hat dann gesagt, es sieht gut aus, sagte der Arzt. Aber was jetzt gut ausgesehen hat, weiß ich nicht. Sie hat keine Schmerzen mehr, sie läuft wieder, sie fährt Fahrrad und insofern hat sich physisch wohl was verändert.
Okay, also in dem Fall hat das der Arzt quasi dann bestätigt über das zweite CT, das gemacht wurde.
Ja.
Anders gefragt, schreibt jemand im Chat, was hält sie vom Placebo-Effekt?
Oh, damit habe ich mich ganz wenig beschäftigt. Also
der ist aber sehr interessant. Also ich meine, ich glaube,
das ist total interessant, ja.
Also ja. Ich finde es immer so lustig, wenn es heißt, es ist ja nur Placebo-Effekt. Okay, nein, nur Placebo-Effekt. Bitte erklärt mir mal, was daran nur ist.
Nee, da passiert ganz viel. Das ist ja auch, wenn ich, vielleicht ist das ja auch ein Placebo, wenn ich irgendwas mache und hinterher geht es den Leuten wieder gut, weil sie in ihrer Vorstellung denken und glauben.
Ja, natürlich, das ist nur einfach, das ist halt ein, die Medizin nennt das halt Placebo-Effekt, ja.
Genau.
Weil man eben über Placebos sogenannte zum ersten Mal auf das wirklich gestoßen ist, ne? Und man dann gemerkt hat, okay, wir können dem Chemie geben, aber wenn wir ihm keine geben, wirkt es teilweise fast genauso gut. Ne? Wir müssen ihm nur sagen, dass wir ihm das jetzt geben. Ne? Und also,
ja gut, ja.
Für mich gibt es da schon Zusammenhänge mit deiner Arbeit.
Ja, gibt es bestimmt Zusammenhänge, denn der Klient manifestiert ja vielleicht mit, ja, indem er das Vertrauen mir entgegenbringt und sagt, das wird alles gut, das ist alles wunderbar. Aber
ist das wichtig? Ne? Also wenn jetzt ein kompletter Skeptiker zu dir kommt, der das überhaupt nicht glaubt, nichts davon.
Völlig egal.
Also funktioniert auch.
Jetzt grade, ja, das funktioniert auch. Ich hatte vor 2 Wochen eine Klientin, nenne ja keine Namen, die extrem gezittert hat. Und ich dachte, was ist denn hier los? Möchte ich das überhaupt tun? Und dann habe ich gesagt, komm, jetzt bist du da und jetzt arbeiten wir damit. Und wie lange hast du das denn schon? Und dann hat sie gemeint, ein paar Jahre schon und so. Und dann habe ich gesagt, okay, lass mich mal schauen. Vielleicht finden wir was ganz Einfaches. Etwas ganz Einfaches. Und ich habe dann eben dieses ME, diese eine Sitzung gemacht. Ich setze mich dann so schräg rechts hinter den Klient, habe die Hand aufgelegt, habe dieses Zittern gespürt und habe gemerkt, oh, das ganze Nervensystem ist auf, wie soll ich sagen, wie in Alarmbereitschaft, die ganze Zeit, ja. Und da spricht man wirklich von einer permanenten Alarmbereitschaft. Und dann habe ich zu ihr gesagt, hast du schon mal Traumatherapie gemacht oder sowas? Nein, hat sie nicht. Und sage ich, komm, wenn du jetzt da bist, leg dich bitte auf den Tisch. Ich beruhige jetzt dein Nervensystem. Und da gibt es eine ganz bestimmte Überkreuzbehandlung über die ganzen Gelenke bis hoch zum Kopf. Und die Chakren werden natürlich auch ausgeglichen und so weiter. Und das Zittern ist weg. Nach einer Sitzung und ich bin mir nicht sicher, ob das wiederkommen kann, das habe ich ja auch gesagt. Ich habe gesagt, vielleicht steckt da ein fettes Thema dahinter und da geht es auch um Spiritualität und Glauben, da geht es auch um kirchlichen Glauben und so weiter. Also ich möchte da gar nicht jetzt tiefer reingehen, um was es da geht oder ging. Auf jeden Fall weiß ich nicht immer, ob ich helfen kann. In dem Fall war ich sehr skeptisch. Und da war es aber nach einer Sitzung schon beim, sie kam dann das nächste Mal, hat übrigens die Farbe Gold auch wieder eine große Rolle gespielt, aber dieses Mal nicht als goldene Fäden, die ich brauche, um aurachirurgisch irgendwas zuzunähen, sondern als kolloidales Gold, das sehr beruhigend wirkt, das sehr, sehr viel Ruhe reinbringt. Und eine Verbindung zur eigenen spirituellen Kraft herstellt. Und die hatte sie ja verloren. Und sowas ist aber nicht, dass ich das weiß, sondern das ist eine Information, die ich bekomme. Und das habe ich gemacht. Und sie ist eine Klientin, die wirklich mitarbeitet. Und sie trinkt sehr viel Wasser. Also schüttet sie sich da immer einmal am Tag in ihre Riesenwasserflasche so einen Teelöffel kolloidales Gold. Und das hat auch noch mitgeholfen. So als Beispiel. Ne?
Eine weitere Frage im Chat. Wie nimmt der Gast das Energiefeld, Feen oder die Aura eines Menschen wahr? Ist das eine visuelle Wahrnehmung? Hat das was mit Synästhesie zu tun? Ich kann mir das nur schwer vorstellen. Und das wird wahrscheinlich vielen so gehen.
Als der Gast bin ich, oder wie?
Ja, natürlich.
Achso, okay. Ja. Ich habe jetzt gerade überlegt, wie ich das mit meinen Klienten mache. Wie ich das wahrnehme, auf ganz viele Arten und Weisen. Also jeder Mensch hat seine eigenen Talente, Dinge zu sehen oder wahrzunehmen. Jedes Chakra ist eine Ebene der Wahrnehmung. Wenn ich auf der Körperebene sehr stark bin, dann nehme ich das über das erste Chakra wahr und spüre in meinem Körper die Schmerzen der anderen Klientin. Wenn ich jetzt springe ich mal eins weiter und sage, wenn ich aber Emotionen spüre, dann ist es das zweite Chakra und das vierte Chakra und dann spüre ich die Emotionen bei einem anderen Menschen und muss gar nicht lange rumsuchen, sondern ich frage dann nach einer bestimmten Emotion oder ich nehme wahr, dass der Mensch Ängste hat oder so. Die spüre ich ja dann auch in mir. Ja, und es geht dann immer weiter hoch, wenn ich zum Beispiel im fünften Chakra wahrnehmen kann, in meinem fünften Kehlkopfchakra, dann höre ich Dinge oder ich rieche oder ich sehe sie. Ja, also jedes Chakra hat eine Möglichkeit der Wahrnehmung. Es ist nicht nur ein Energiewirbel, der uns versorgt und unser Energiefeld eben gestaltet, sondern jedes Chakra kann dir dein Talent zeigen, wie du siehst. Und bei mir sind es viele. Ich fühle ganz viel über die Emotionen und ich rieche vor allem. Ich habe mich immer gewundert. Bei manchen Leuten habe ich dann plötzlich einen Zigarrengeruch gerochen und die Person hat überhaupt nicht geraucht. Das hat mich in den ersten Jahren extrem verunsichert, bis ich drauf gekommen bin, weiterzugehen und weiter zu fragen. Und oft habe ich dann gerochen, dass zum Beispiel die Person, also die Großmutter oder der Großvater da war, der ganz viel Pfeife geraucht hat. Und das habe ich gerochen. Und dann hat sie mir das erzählt, sage ich, okay, der ist gerade da, dann lass uns doch mit dem in Kontakt treten und dann kann man ganz viele Dinge lösen. Ja. Das wäre jetzt fünftes Chakra, ja, dass wir riechen, dass wir aber auch die Bedürfnisse der anderen spüren, weil dieses Chakra ist zuständig für Bedürfnisse und auch Grenzen. Kann ich das mitteilen, was ich brauche und so weiter? Und dann natürlich sechstes Chakra, das Sehen. Das wirklich das Sehen, dass man die Farben im Aurafeld sieht, dass man ja, dass man auch dieses Organ sieht und wahrnimmt und die Zelle sieht, ob sie wirklich arbeitet. Ja, oder steht sie still oder pumpt sie oder nicht und so weiter? Ist sie zum Beispiel in Balance oder muss da eine Reinigung gemacht werden und so weiter? Dann, das sehe ich dann. Aber das siebte Chakra ist Wissen. Da bekommst du eine Eingebung, wie ich zum Beispiel gesagt bekomme, sag deiner Klientin, sie soll kolloidales Gold nehmen. Ja, ich wüsste nicht einmal, was kolloidales Gold alles kann, aber ich weiß sehr viel über die Farbe Gold aus der Energiearbeit nach Barbara Brennan. Ja, und das ist das Wissen. Da bin ich dann an das Feld von allem, was ist, angeschlossen und frage zum Beispiel nach und dann bekomme ich auch eine Antwort.
Im Chat schreibt jemand, hallo Gabriele, liebe Grüße aus Weimar. Ich habe die gleiche Matrix-Ausbildung bei Rolf und Barbara in der Schweiz mitgemacht. Das ist Rolf Steiner, nehme ich an.
Ja.
Hatte aber nicht den Mut, es danach aktiv anzuwenden. Großen Respekt dafür.
Oh, wie schade. Und ein anderer, ich konnte nicht mehr anders. Ich musste es einfach tun.
Ein anderer Gast fragt, was denkst du, also der Gast, ein anderer Chat-Teilnehmer, Entschuldigung, vielleicht verwirrt, hatte ich das verwirrt. Ein anderer Chat-Teilnehmer fragt, was denkt der Gast, also du, über Erbkrankheiten?
Hatte ich bislang wenig mit zu tun. Ich glaube, man bekommt immer das, was man kann. Und ich weiß davon wenig.
Ja, dann keine Herausforderung.
Also es wäre eine Herausforderung, da jetzt drüber mehr zu wissen, für mich. Ganz bestimmt Erbkrankheiten, aber hatte ich noch nicht. Nein, hatte ich nicht.
Ja. Mhm. Also die Skype-Leitung ist wie gesagt offen, wenn jemand Gabriele selbst eine Frage stellen möchte, einfach anrufen. Idealerweise vielleicht vorher einen kurzen Test machen, ob es funktioniert und dann, wir freuen uns. Du hast das jetzt schon öfter erwähnt, nämlich die Abkürzung ME, das steht ja, wenn ich das richtig verstehe, für Matrix Experiencing.
Ja.
Was bedeutet das?
Es ist so, dass dieser Prozess, und das hat sich, wie gesagt, nach ungefähr 20 Jahren Energiearbeit und therapeutisches Wissen eben dahin bewegt, dass der Mensch, dass ich den mitnehme in diese Ausdehnung, dass ich mit der Zwei-Punkt-Methode ziemlich oft Impulse setze, wenn ich im Feld was verändern möchte. Früher haben wir ganz viel, also mussten wir ja richtig schuften. Ja, das heißt, wir mussten die Farbe Gold aktivieren und ganz viel atmen und so. Das dauert ja auch seine Zeit, bis man das generiert hat. Heute bedienen wir uns aus dem Feld von allem, was ist. Ja, das hat so viele Namen. Das ist.
Warum? Was hat sich da verändert? Warum geht das heute einfacher?
Warum geht es heute einfacher? Die Zwei-Punkt-Methode katapultiert dich sofort in das Feld von allem, was ist. Da ist alles vorhanden. Das geht eine Zehntelsekunde, wenn ich das wirklich kann. Ja, wenn ich energetisch diese zwei Punkte verbinden kann und meine Intention losschicke, dann kann ich mich sofort mit dem Feld von allem, was ist, verbinden und kann Fragen stellen und sagen, so, ich möchte gerne die höchste Energie, um zum Beispiel den Atlas auszurichten. Ich muss das nicht mehr fragen. Ich muss nur noch die Hände hinhalten, weil das einfach in meinem Feld ist. Und dann passiert es und der Wirbel bewegt sich eine Weile. Ich bekomme die Emotionen dazu. Ich spreche sie an und wir lösen die gemeinsam auf. Es gibt dann vielleicht Tränen. Aber dann hat der Klient es wirklich geschafft, dieses tiefe Gefühl dazu aufzulösen und dann bleibt der Atlas auch sitzen. Wenn das er jetzt nicht geschafft hätte, mit mir das Vertrauen zu haben, diese Emotionen aufzulösen, dann würde er wahrscheinlich eine Woche drauf wieder dastehen. Und ja, also das wäre so die Voraussetzung, um zum Beispiel diesen ME-Prozess so zu gestalten. Ich gucke ins Energiefeld und wenn ich sehe, oh, da hat sich ja tatsächlich ein Teil rechts vorne, man muss sich das vorstellen wie eine Apfelsine in vier Teile und dann ist vorne rechts abgedreht oder ausgetreten und Wir haben Teile von unserem inneren Kind abgegeben in früher Kindheit und dann hole ich die zurück, weil ich das sehen kann im Feld. Oder ist keine Erdung da? Und ich mache das dann aber so, dass der Klient das, ich frage, du, wie sieht's denn eigentlich aus? Hast du deine Füße doch jetzt auf dem Boden? Spürst du jetzt eine Verbindung zum Boden? Dann kommt eher, nee, verspüre eigentlich eher nichts. Und dann frage ich weiter, sage ich, welcher Fuß ist denn besser verbunden? Es gibt immer einen Unterschied. Selten, dass jemand komplett weg ist. Und dann sagen die Leute, also der Rechte, den finde ich, der hat so ein bisschen eine Verbindung zum Boden. Sage ich, gut, jetzt schau zu, wie wir das ausgleichen, austarieren, in Übereinstimmung bringen, rechter, linker Fuß. Und schon habe ich den Klienten da, wo ich ihn haben will. Er guckt nach innen, er ist mit sich beschäftigt und nicht mit mir und guckt, was habe ich für Klamotten an und wie sehe ich ihn aus und erinnere ich ihn an seine Mutter und die ihn nervt oder so, sondern ich bin ja hinter ihm. Deswegen, es ist ein ganz anderes Setting. Ich bin da, ich spreche mit ihm, ich führe ihn durch den ganzen Prozess, er spürt, was passiert. Es ist wirklich ganz selten, dass jemand nichts merkt. Und das Gleiche mache ich dann mit den Sitzknochen. Ne? Sitzt du richtig rechts, links und so? Nee, links bin ich wie abgehoben vom Stuhl, sage ich. Siehst du, du bist nicht wirklich in deinem Körper. Und dann haben wir schon ein Gesprächsthema. Dann kann ich sagen, ich habe so ein Empfinden von, dass du auch nicht nur nicht im Körper bist, sondern auch nicht wirklich mit dir selbst verbunden. Wie fühlst du dich denn mit dir? Oh, diese Frage hat er noch nie gehört. Ja, und dann gehe ich zum Beispiel und sage, weißt du was, ich mache dich jetzt mal bekannt, wenn du Lust hast, ich frage ja immer, ne? Ich sage, ich mache nichts, wenn du es nicht möchtest und ich frage dich auch immer vorher und sage, wie wäre es denn, wenn du dich mit deiner ureigenen Energie, die dich mit deiner Seele auch mal bekannt macht, ja, verbindest, möchtest du das mal spüren und dann hole ich mit zwei Punkten natürlich diesen Ausgleich rein, der sofort anfängt zu arbeiten im Feld, was die Person auch spürt. Und dann geschieht so eine Art Verbindung zum Boden, zum Sitzknochen, zum Stuhl, zu sich selbst und so weiter. Und da, wo die meisten Probleme liegen, da hake ich natürlich nach. Das ist klar. Da bin ich natürlich dann hinterher. Ne? Und solche Menschen gucken dann ganz anders aus ihren Augen, wenn sie die wieder öffnen. Ja, das nach 10 Minuten gibt's vielleicht mal eine Situation, wo ich sage, komm, lass uns mal ins Gegenüber gehen. Und dann frage ich, wie guckst du denn jetzt raus? Ich weiß gar nicht, ich fühle mich jetzt wirklich in meinem Körper. Und ich habe das Gefühl, ich bin wirklich hier in diesem Raum, in meinem Körper. Das hatte ich noch nie. Und das sind so Sachen, wo ich sage, das ist ganz anders, als wenn ich jetzt nur verbal auf der Ebene mit einem Mensch reden würde. Und das ist einfach so eine ganzheitliche Geschichte, dass ich mit Gefühlen arbeite, mit dem Feld, mit der Verbindung zu sich, zum Boden, zum Außen, zum Innen. Und das passiert schon in der ersten Sitzung.
Ein Chat-Teilnehmer fragt, Frage an den Gast, ein guter alter Freund von mir ist dem Anschein nach in ein emotionales Abhängigkeitsverhältnis mit diversen Heilern geraten. Was würdest du ihm oder mir aus Sicht einer Praktizierenden raten?
Ja, das ist natürlich so eine Geldgeschichte, ne? Viele. Also mein höchstes Ziel ist immer, die Leute in ihr eigenes Potenzial zu holen und zu gucken, dass sie nicht abhängig werden. Deswegen arbeite ich auch inzwischen nicht mehr lange mit einem Klienten. Mir ist es lieber, er geht irgendwann mal von sich aus und sagt, oh, ich habe jetzt so viel profitiert, ich glaube, ich bin jetzt stark genug und gehe wieder raus in die Welt. Das finde ich ganz schlecht. Ich möchte eigentlich gar nicht, dass die Leute so lange bei mir sind. Es sei denn, sie lassen sich wirklich auf einen therapeutischen Prozess ein. Entschuldige.
Ja, natürlich.
Ja, dann arbeite ich auch länger damit. Dann ist es so ein Wechselspiel zwischen energetischem Arbeiten und ich sehe natürlich dann, was fehlt hier. Hier fehlt Selbstbewusstsein, hier fehlt Abgrenzung und so weiter. Da kann ich nicht nur energetisch arbeiten. Da muss ich natürlich auch gestalttherapeutisch oder so drauf einwirken mit dem Klient, damit er lernt, seine Grenzen wieder zu fühlen und auch den Mut entwickeln, sie auszusprechen über das 5. Chakra. Ja? Dann bin ich wieder bei der Energiearbeit und sage, so, jetzt gucken wir mal hier 5. Chakra und müssen vielleicht was restrukturieren oder so.
Das heißt, es sind verschiedene Ebenen, auf denen du ansetzen kannst.
Genau, das ist ME. Möglichst viele eben, alle 7 Chakren, alle Ebenen und
also Matrix Experiencing.
Genau, genau. Und Matrix in dem Fall.
Was heißt das, Matrix?
Genau, das ist eigentlich die Matrix in diesem Falle ist der Bauplan von der absoluten Urgesundheit. Eine Matrix hat ja viele Möglichkeiten. Ich habe ja in einem Rechenzentrum gibt's eine Matrix, ja. Aber ich im spirituellen Bereich rede ich von dem Bauplan der Urgesundheit. Und mir ist es wichtig, dass die Menschen in diesem ME-Prozess es erfahren. Nicht ich springe rum und wedel mit den Fingern und mache irgendwas im Energiefeld und sag gar nichts, sondern ich möchte diesen Prozess gemeinsam mit dem Klient gestalten. Und ihn erfahren lassen, wie es sich anfühlt, wenn der Atlas plötzlich wieder drin sitzt und die Klarheit in die Augen kommt und der Schwindel weggeht und so weiter.
Wo ist noch mal
das begeistert mich.
Okay. Ja. Wo ist nochmal das 5. Chakra, fragt Wilber. Das ist beim Kehlkopf, soweit ich das weiß.
Genau, genau.
Und dann fragt Mimi, was denkt die Gästin über Corona?
Oh.
Oh Gott.
Wir haben ja am Anfang, habe ich ja schon ein bisschen Angst gehabt, aber ich fühle mich gerade wohl mit allem und ich habe auch das Gefühl, die Menschen sind sehr, sehr achtsam mit ihren Fragen und das gefällt mir. Und dann erzähle ich jetzt einfach, was passiert ist. In den ersten 3 Wochen von Corona, ich hatte dieses Jahr eine kleine Ausbildung angefangen mit 4 Seminaren, die mir sehr am Herzen liegen. Und schon nach dem ersten Seminar wurde die ganze Gruppe auseinandergerissen wegen Corona, weil wir durften ja gar nicht mehr, mit Maske kannst du nicht energetisch arbeiten und Abstand halten, 1,50 kannst du natürlich auch. Aber wenn ich den Leuten was beibringen will und die am Tisch sind, geht das nicht. Dann habe ich mich...
Das ist anders als mit Klienten. Also mit Klienten kannst du schon arbeiten auf Distanz, aber wenn jemand zu dir bei der Ausbildung ist, dann quasi hilft dir Distanz nicht wirklich.
Distanz macht ja nichts aus. Ich kann energetisch über Tausende von Kilometern arbeiten, aber ich kann keine Ausbildung machen. Da weigere ich mich dann. Hat mir nicht das gefallen. Da hätten die Leute mit Maske sitzen müssen, wenn irgendjemand kommt und kontrolliert. Und interessant ist, dass die meisten spirituellen Menschen der Coronavirus, den gibt's schon 100 Jahre und den haben viele sind sowieso schon immun. Und so sehe ich es auch. Ich habe den
Coronavirus eingeladen. Da gibt es ja verschiedene Mutationen natürlich. Ne? Aber okay,
genau, natürlich. Natürlich ist es ein Grippevirus, die mutieren ständig. Ja. Aber dieser Grundstamm, dieser Corona-Stamm, SARS, weiß ich nicht was, ja, so gut kenne ich mich auch nicht aus, 19 glaube ich, gell? Den haben wir eingeladen. Ich hab also meine Gruppe zusammengerufen und habe gesagt, komm, wir bleiben jetzt miteinander verbunden und wenn diese große Krise vorbei ist, machen wir weiter mit der Ausbildung. Lasst uns doch mal den Coronavirus einladen. Und der kam und war völlig.
Wer ist da gekommen? Entschuldigung.
Ja, angeblich gibt's ja keine Viren. Also nach Dr. Hamer gibt es ja keinen Virus. Aber sagen wir mal, das, was Corona heißt, hat sich also energetisch bei uns dann angemeldet und hat ganz, also wir leben ja mit 1,5 Kilo Bakterien, sogenannten Viren.
Die brauchen wir auch.
Die brauchen wir ja auch. Die machen ja unser Immunsystem aus. Und wenn irgendwas in Ungleichgewicht kommt oder wir einen Konflikt haben, Schnauze voll haben, dann haben wir Schnupfen. Ja, zum Beispiel. Und der war ganz verwundert und hat gesagt, ich weiß nicht, was die Menschheit von mir will. Ich war schon immer da. Ich tue euch nichts Böses. Ich bezweifle auch, dass der manipuliert wurde. Vielleicht ein bisschen, aber das, was bei uns, wir sehen es ja jetzt auch an den Zahlen, ja.
Ich verstehe, was heißt das jetzt? Also da war etwas bei euch, das quasi, ich verstehe es nicht ganz, was da bei euch war und was für Verbindung das jetzt mit Corona hatte und was jetzt die Aussage aus dem ist.
Okay, also musst du dir das folgendermaßen vorstellen. Wenn ich etwas einlade, sei es, ich nehme ein ätherisches Öl und sprühe das in die Luft oder ich gebe es den Teilnehmern meiner Gruppen auf die Hand, dann gehe ich auf einer geistigen Ebene, nicht auf der materiellen Ebene, sondern auf der geistigen Ebene, zum Beispiel mit verschiedenen Baumölen in Kontakt und kannst mich wirklich fragen. Ich würde dir sagen, ich habe keine Ahnung, was so ein Baumöl alles kann. Aber sobald dieses Baumöl energetisch hier im Raum ist und der Duft durch meine Nase geht und ich in einem ausgedehnten Zustand bin, dann kann ich Fragen stellen und die Energie, die Seele des Baumes ist hier. Und ich kann mit der in Kontakt gehen. Und so ist es genau mit dem Coronavirus. Der war natürlich nicht physisch da.
Ja, das ist ja klar. Ja.
Sondern er war
hoffentlich, ne?
Genau, nicht materieller, auf der nicht materiellen Ebene da. Und dann kannst du eigentlich mit allem in Kontakt gehen, was lebt. Und Bakterien leben, unsere sogenannten, aber das ist eine andere Geschichte. Ich bin jetzt zwar Harmer-Fan, aber der ja massiv bestreitet, dass es Viren gibt. Es gab ja auch in Deutschland den Fall, dass, glaube ich, jemand geklagt hat gegen einen, der gesagt hat, es gibt keine Masernviren. Ich gebe Ihnen 100.000 Euro, wenn Sie mir beweisen, dass es einen Masernvirus gibt und er wurde nicht nachgewiesen. Und es wurde, soweit ich weiß, sogar in Deutschland Recht gesprochen, dass dieser Mann Recht hat und es konnte ihm niemand nachweisen, dass es einen Masernvirus gibt. Aber frag mich bitte jetzt nicht medizinisch, wie man das jetzt begründen kann. Das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Und so ist es ja auch mit dem Coronavirus.
Ja, genau, ja.
Ne? Da sagt man ja inzwischen, dass er eigentlich gar nicht so nachgewiesen werden kann, sondern nur die Trümmerteile von irgendwelchen Ausscheidungen oder was.
Ja, es sind immer indirekte Messmethoden. Ja.
Ja.
Meistens.
Und jetzt redet er sich ja auch wieder raus, der Herr Drosten. Aber ich glaube, ich möchte nicht noch mehr darauf eingehen. Nein, das wird mir zu politisch.
Aber jetzt noch einmal, was ist die Bottom Line? Also diese Entität, die da jetzt mit Corona da irgendwie in Verbindung ist, die oder die das irgendwie darstellt, so verstehe ich das jetzt, die hat gemeint, ich weiß gar nicht. Oder kannst du irgendwie das klarer sagen?
Ganz genau, okay. Ja.
Aber was ist das dann?
Also wir treten ja dann, das ist ja das, was wir lernen. Wir versuchen mit dem Bewusstsein diese Sachen zu erfassen und in Hingabe, indem wir uns einfach öffnen und das Ego zurückstellen, also nicht in unserem Geplapper von unserem Kopf oder unseren Projektionen uns verfangen, sondern wir wirklich energetisch in der Ausdehnung in die erhöhte Wahrnehmung gehen. Und dann, da kann ich wirklich in den Gruppen rumfragen, die können mir alle eine Eigenheit oder Eigenschaft dann von einem Virus, von diesem oder jenem und Bilder zeigen, sagen oder einem Öl, was es alles kann oder einer Farbe. Farben sind ja unglaublich zum Einsetzen bei Energie- und Lichtarbeit, ja. Also und so ist es mit dem Virus genauso. Und es war so schön, wir haben eigentlich ein großes Feld von Liebe gehabt und Akzeptanz für diesen angeblichen Virus und er für uns. Und das zu erleben, und ich sage immer, wenn man etwas fühlt, dann ist es wahrhaftig. Wenn etwas nicht gefühlt wird, dann kann es eigentlich nicht stimmen oder es ist ein Hoax oder ein Fake oder weiß ich nicht. Aber ich glaube, wer die Liebe zur Umwelt hat und zu allem, was ist, dem ganzen Sein, der kann auch diesen Virus so lassen und es bröckelt ja. Das Bild vom Coronavirus, es bröckelt ja immer mehr. Es kommt ja langsam in das gesellschaftliche Bewusstsein auch rein.
Also ich höre da jetzt raus, dass du der Meinung bist, dass wir überreagieren. Kann ich das
absolut
jetzt so?
Okay. Absolut, ja.
Belassen wir es einfach dort. Ist okay,
ja,
ist deine Meinung?
Ich, ja.
Im Ankündigungstext schreibe ich auch was von hochfrequenten Ödeln. Was ist, was ist das? Heißes also Öl? Nein, Scherz. Schlechter Scherz.
Also, Öle können heilen, ja, natürlich. Aber sie sind auch nur, sage ich mal, ein Träger für Energien, die dann vielleicht gut sind für den einen oder anderen Menschen. Also ich möchte mal ein Beispiel geben. Ich liebe Gerüche, wenn sie gut sind. Ansonsten bin ich extrem geruchsempfindlich. Und wollte mich mal so in diese Ölgeschichte da so ein bisschen reinbewegen und habe gedacht, ach, das ist eine schöne Sache, meine Gruppe so ein bisschen mal noch was anderes zu bieten, und habe dann ein schönes Orangenöl mitgebracht. Oder und dann hat mein Sohn mir mal Palo Santo mitgebracht, das habe ich dann geräuchert. Das gibt's aber auch als Öl. Dann habe ich das Palo Santo Öl gebracht und dann habe ich gedacht, nee, also ich kann mir einfach diese ganzen Texte mit 20 Seiten über Palo Santo, da kann ich mir vielleicht nur noch merken, dass die Indianer sagen, südamerikanischen Indianer heilige Bäume als Palo Santo bezeichnen. Und dann habe ich den Rest vergessen. Dann dachte ich, wie kann ich an diese Heilwirkungen drankommen? Und dann habe ich ein bisschen experimentiert mit meinen Gruppen immer. Ich lade die dann ein und sage, komm, habt ihr Lust, meditieren wir ein bisschen oder dehnen wir uns aus und riechen mal ein bisschen hier in Palo Santo rein. Und dann kommt wirklich etwas zustande, wo ich sage, es ist unfassbar. Jeder hat etwas anderes, eine andere Eigenschaft entdeckt. Ich habe mir natürlich die Mühe dann gemacht und habe schriftlich zusammengestellt, was Palo Santo alles kann, was ich dann auch immer gleich wieder vergesse. Und dann haben wir danach geschaut, ist das identisch mit dem, was da drin steht? Und ja, es war genau das, was drin steht. Ja. Inzwischen weiß ich, dass man das sogar für Ayahuasca-Rituale benutzt, um in diese Schattenwelt oder in das Unbewusste einzutauchen. Ja. Und das haben die alle rausgefunden. Und seitdem ist Palo Santo bei mir ein, wie soll ich sagen, ein Bestandteil, bei Menschen, die es ganz schwer haben, mit mir in einen Prozess einzusteigen. Davon hat es nicht viele, aber Palo Santo hilft, ja. Und dann habe ich einfach so einen Tropfen in der Hand verrieben und habe das dann so ein bisschen ins Feld gebracht und habe Frage natürlich vorher, darf ich das tun? Und jetzt fängt mein Handy plötzlich an zu reden. Ich muss das gerade mal wegtun. Es spricht mit mir.
Oh Gott.
Das passiert mir ganz oft, dass irgendwelche komischen Geräte mit mir sprechen oder was machen.
Okay.
Und so mache ich das mit vielen Ölen. Und da habe ich dann mal eine ganze Abendgruppe gemacht und habe immer wieder auch die biblischen Öle genommen. Und wenn man sich darauf einlässt. Vor allem die Baumöle sind natürlich wunderbar, wunderschöne Gerüche. Das Palo Santo ist sehr speziell, das ist also nicht wirklich angenehm. Und da habe ich mitbekommen einfach, dass das Schattenaspekte hochholt, ins Bewusstsein hochholt, dass es Prozesse voranbringt, die stecken geblieben sind und so weiter und so weiter. Und dann habe ich natürlich gedacht, okay, das habe ich immer neben liegen. Und wenn meine Intuition sagt, ich glaube, jetzt brauche ich ein bisschen Palo Santo, dann bringe ich das zum Einsatz und frage vorher, darf ich das? Ne?
Ja. Die meisten hast du jetzt noch nicht beantwortet, was jetzt hochfrequent heißt, aber Moment. Jetzt
hochfrequent?
Möchte ich vorher noch was anderes, nämlich Geschmacksmuster zu dem Masernvirus-Gerichtsurteil. Ein Impfgegner lobt für das Vorlegen eines Beweises für die Existenz des Masernvirus 100.000 Euro an den Beweiserbringer aus. Ein Medizinstudent legte 6 Beweise vor und bekam das Geld nicht, weil 6 und nicht 1. Also das waren zu viele Beweise. Ach,
das kenne ich nicht, davon weiß ich nicht.
Weil 6 und nicht 1 Beweise, weil er 6, nehme ich an, und nicht 6 Beweise vorlegte. Das Gericht urteilte, dass er die Aufgabenstellung nicht exakt befolgt hat. Also, okay.
Könnte man sich jetzt drüber streiten, ja.
Ja, also ich muss auch sagen, also bei diesen Aussagen, es gibt keine Viren, keine Ahnung, glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass es sowas gibt, aber es ist die Frage, was sie halt dann genau tun und wie sie es tun, das kann man natürlich diskutieren. Mhm. Nein, es wurde ja vor Gericht entschieden, das hat nicht über den Virus entschieden, sondern über eine nicht korrekt erfüllte Aufgabe.
Ach so, okay.
Also es ist nebulos. Aber gut, ja, und jetzt nur vielleicht kurz hochfrequent, dieser Begriff, den möchte ich nur verstehen, was das jetzt mit Ölen so, heißt das einfach, dass eben die Schwingung, und das ist halt so ein viel benutzter Begriff, von dem dann keiner wirklich weiß, was er heißt, dass die halt sehr hoch ist. Das meinst du damit, nehme ich an.
Dass die Energie sehr hoch ist und Schwingung, alles hat ja Frequenz, ja. Und die Zustände, in denen wir uns bewegen, sind ja auch, wie soll ich sagen, von Alpha bis Theta und Delta und so weiter, sind ja auch Schwingungen.
Die Gehirnwellen, meinst du jetzt?
Ja. Ja. Ja, genau. Und aber auch Dinge schwingen, ja. Also und Öle haben eine bestimmte Frequenz oder eine Schwingung. Ich kann dir natürlich jetzt nicht sagen, welche. Ich weiß nur, dass sie, sobald sie in der Lage sind, und das hängt natürlich auch davon ab, wo der Mensch sich gerade befindet, ist er jetzt in einem ausgedehnten Zustand im Theta-Zustand zum Beispiel, das steht für Meditation und tiefe Entspannung, oder ist er jetzt im Alltagsbewusstsein, dann wird er wahrscheinlich diese hohe Schwingung von dem Palo Santo zum Beispiel gar nicht wahrnehmen. Ja, aber wenn er jetzt im, und das ist ja auch das, was wir brauchen zum Heilen, da bewegen wir und der ganze Prozess ME findet auf der Theta-Ebene statt. Da, wo wir in eine tiefe Ausweitung gehen, in eine tiefe Entspannung, ganz typisch ist zum Beispiel, dass die Menschen, die in so einen ME-Prozess eintauchen, dann die Zeit verlieren. Also Zeit nicht mehr gefühlt wird. Weil in diesem Bereich gibt es dieses Lineare nicht. Ja? Wir sind dann ja auch nicht mehr jetzt in der Hirnhälfte, die einfach, also wir sind nicht dann nicht in der strukturierten linken Seite, sondern wir sind dann in der Hirnhälfte, die sich ausdehnt und die kreativ ist und so weiter. Und da gibt es ja auch keine Zeit. Ja?
Der Begriff Ausdehnung, der kommt bei dir auch sehr oft vor, der ist auch sehr wichtig.
Ja. Ne? Ja. Der ist mir sehr wichtig, weil es darum geht, sagen wir mal, eine Erfahrung zu machen, in einen Raum einzutreten, wo ich mich ausdehnen kann, über meine Aura hinaus, größer werden kann als das Zimmer. Und da gibt's ja ganz viel, oder der Raum oder das Haus oder die Welt. Und ich kann plötzlich den Erdball von außen sehen oder ich kann mich verbinden mit den kosmischen Energien, die ja im Moment sehr stark sind.
Vielleicht dazu auch eine andere Frage von Mimi. Spürt die Gästin die Veränderung in der Schumann-Frequenz, also die Schumann-Resonanzfrequenz, diese berühmte?
Ja, es ist sehr anstrengend gerade, finde ich. Gerade für Lichtarbeiter, die so empfindlich sind, wir spüren das sehr.
Aber hat das mit der Schumann-Frequenz zu tun oder jetzt meinst du nur allgemein? Weißt du, was die Schumann-Frequenz ist? Weißt du, was sie meint?
Die Schumann-Frequenz, also Schumann hat, glaube ich, weiß nicht, in den 60er Jahren oder 50er Jahren hat er gemerkt, dass die Erde eine bestimmte Frequenz hat und die erhöht sich ja stetig.
Ja, also zwischen Oberfläche und ich glaube Ionosphäre, da können stehende Wellen entstehen und die haben eine bestimmte Frequenz und die erhöht sich, also offenbar verändert sich. Genau. Kommt die Ionosphäre, kommt näher oder so, keine Ahnung, irgend sowas muss
da sein. Ja, irgendwie so in die Richtung geht das. Und das ist ja mit diesem Aufstiegsprozess der Erde und wir Menschen gehen ja mit. Also es geht ja nicht, Resonanz heißt ja, dass das, was höher schwingt, das mitnimmt, was tiefer schwingt. Ja, das ist ja das Phänomen der Resonanz, was ich ja auch im ME-Prozess ausnutze, natürlich, ja. Ich generiere eine hohe Schwingung von absoluter Empathie und bedingungsloser Liebe. Dann schwinge ich schon sehr hoch. Ich glaube, das ist bei 600. Und dann nehme ich einen Klient. Das weiß ich eben nicht. Das habe ich jetzt vergessen. Frag mich nicht.
Das ist dann halt die 600, Äpfel, Birnen.
Ja.
Schuhbandeln.
Ich hab's aber vergessen.
Der macht nichts.
Ja, nee, ist mir ganz wichtig. Aber ich kann ja sagen, dass zum Beispiel Angst, Gier, Wut, Zorn, das dümpelt irgendwo zwischen 6 und 12. Ja? Und je weiter wir hochkommen, Begeisterung und Freude und so weiter, ja. Und ich glaube, bedingungslose Liebe ist, jetzt frag mich nicht, wie dieses Wort heißt, ja, was dieses Raster, wo man eben, fällt mir jetzt nicht ein.
Und genauso. Das sind Bovis-Einheiten, oder? Weil das ist auch
doch.
So. Ah, das meinst du, okay.
Ja, genau.
Aha.
Genau.
Und aber ich glaube, das ist keine Frequenz, glaube ich. Aber okay, das sind eigentlich so nebulose Geschichten.
Das sind, glaube ich, Ebenen des Bewusstseins.
Aber
trotzdem, diese Ebenen, die haben ja eine bestimmte Frequenz. Die schwingen entweder niedrig oder sie schwingen hoch. Ich will da jetzt gar nicht so wissenschaftlich werden, das bin ich nicht. Und ich weiß, dass es verschiedene Zustände gibt, wie von Alpha, Theta bis Delta. Da geht es zum Beispiel wie Tiefschlaf, Trance oder Tiefenhypnose. Da brauchen wir den Delta-Zustand. Und ich nütze einfach den Theta-Zustand, weil da bekomme ich fast jeden hin, der dann auch mitgeht. Und das ist diese Erfahrung, dieses Experiencing, ja, deswegen habe ich es genannt, Matrix-Experiencing, wo der Mensch dann mitgeht und dieses Erleben auch wirklich hat. Und nicht ich fummel im Feld rum und sagt, okay, ich spüre ein bisschen was, sondern er geht mit durch dieses Erleben durch und spürt auch die meisten Dinge, die ich tue.
Ja, du hast ja im Vorgespräch auch gesagt, die neue Energie, die auf diesem Planeten kommt.
Mhm. Ja, das ist mir am meisten aufgefallen.
Kann man das irgendwie konkretisieren? Und ich meine jetzt wirklich konkretisieren. Also, kann man das ein bisschen klar?
Ja, also am meisten ist mir aufgefallen, dass diese neuen Energien eben anders sind. Als ich habe ja gelernt nach Barbara Brennan und habe meine Chakren aktiviert. Und dann irgendwann kam diese Zwei-Punkt-Methode, die ja rasend um den Planeten ging. Ja, das ist aber auch schon wieder 15 Jahre her. Und dann habe ich gedacht, das muss ich lernen. Ich muss wissen, was das bedeutet. Und dass ich mit diesen hohen Frequenzen, die ich nicht selbst generiere, sondern die da sind. Und dann habe ich gelernt, dass diese Energie in diesem Nullpunktfeld, dass da ist ja alles da, was es gibt, was es gegeben hat und was es auch in Zukunft gibt. Also ein riesiges Quantenpotenzial. Und da konnten wir uns eben mit diesen zwei Punkten damit verbinden und unsere Intention genau dahin ausrichten, wo wir sie haben wollten. Ja. Die höchste Energie einzuladen, um dein Selbstwertgefühl zum Beispiel anheben zu können. Dann kamen Gefühle zum Vorschein, die genau diese Blockaden eben ausgemacht haben, weil der Mensch da eben nicht hingekommen ist und sein Selbstwertgefühl nicht gespürt hat oder keins hatte. Und das fand ich eben, jetzt musst du mich aber nochmal fragen, damit ich den Bogen wieder kriege zu deiner Frage.
Nein, ich wollte nur wissen, was ist das für eine neue Energie, die auf den Planeten kommt?
Und genau, das sind neue kosmische Energien, die einfach durch dieses dünner werdende, dieses Schutzschild um die Erde, weiß ich auch wieder nicht mehr, wie es heißt. Solche Sachen vergesse ich schnell. Ich bin ganz.
Das ist interessant. Ich lese nämlich gerade ein Buch von Rolf Ulrich Kramer, die Atlantis-Protokolle, und die sprechen andauernd von diesem Schutzschild um die Erde.
Ja.
Aber hast du diesen Begriff aus seiner Arbeit oder wie bist du jetzt auf dieses Schutzschild gekommen?
Gut, dass du das fragst. Also meine Arbeit war einfach, dass ich wahrgenommen habe, so vor 12 Jahren, 15 Jahre ist es her, ne, dass ich dieses mit der Zwei-Punkt-Methode einfach ganz andere Energien generieren konnte, als ich mit meinem Chakra atmen, ja, und darüber hinaus. Und dann habe ich gedacht, okay, das muss ich lernen. Und dann habe ich nach Richard Bartlett, war das, glaube ich, es gibt noch jemanden, Kinslow, glaube ich, der das gemacht hat. Aber ich habe es nach Bartlett gelernt. Und dann habe ich gemerkt, dass da eine unglaublich hohe Energie reinkommt, und zwar sofort. Ja, dieses Anknüpfen an dieses Feld von allem, was ist, geschieht einfach so schnell. Und ich hatte so ein Gefühl von, das ist kosmisches Bewusstsein. Hier kommt reine geistige Essenz rein. Und reines Quantenpotenzial. Jetzt fragst du mich wahrscheinlich, was ist Quantenpotenzial? Ich kann dir nur sagen, riesig Potenzial.
Ja.
Und das wollte ich nutzen. Und dann habe ich gelesen, dass das immer dünner wird, diese Schutzhülle um die Erde herum. Und deswegen so viele Energien auf unseren Planeten treffen.
Also ist das gut.
Aber das ist nicht auf meinen Mist gewachsen, das habe ich gelesen, ja, und auch wieder vergessen.
Also es ist gut, dass die Hülle, dass dieser Schutzschild, weil Schutz ist ja meistens was Gutes, aber wenn der weniger wird, ist schlecht. Aber in dem Fall ist es gut, dass er weniger wird, oder wie?
Ja, weil es uns einfach antreibt, aufzusteigen. Ja, wir haben ja dann auch diese, sage ich mal, Grippesymptome. Wir können uns schlecht anpassen an die neuen Energien.
Im Moment und viele. Naja.
Ja, also nicht wegen Corona, sondern ja, diese Grippesymptome kommen auch, wenn wir uns weiterentwickeln, wenn wir auch energetisch, ich glaube, dass auch so eine Art Umpolung gerade stattfindet in unseren Energiefeldern, damit wir uns wieder an diese neuen Energien, die jetzt runterkommen, massiv, weil viele, viele Menschen haben gerade richtig Probleme. Und da muss ich sagen, könnte ich nichts damit anfangen, wenn ich nicht die Zwei-Punkt-Methode hätte, die eben in diesem Feld, wo alles vorhanden ist, ja, dann begebe ich mich da rein und lasse sich das Feld auf die neuen Energien ausrichten und dann passiert eine Entspannung. Und den Menschen geht es dann einfach besser danach und sie haben für eine Weile Ruhe. Aber du hast vorhin von den Schumann-Frequenzen geredet, die haben sich ja wohl auch verändert. Ich verfolge das nicht so wirklich. Ich habe eher das Gefühl, ich kriege das eher mit, wenn Portaltage sind, weil dann kommt noch mehr Energie runter, dann ist noch der Schleier dünner. Also dann ist es, also es ist unfassbar.
Aber es ist was Positives, deiner Meinung nach.
Es ist was Positives, aber ich glaube, dass ein Mensch, der sich nicht verändern will, ich habe am Anfang gesagt, ich mache Quantensprungseminare und alle waren begeistert, diese zwei Punkte zu lernen. Und wenn sie es konnten, hatten sie einfach ein Werkzeug in der Hand, sich selbst zu helfen und nicht dauernd zum Arzt oder zum Therapeuten zu rennen, sondern sich selbst zu helfen und anderen auch zu helfen, natürlich. Und das finde ich gut, wenn man sich ein bisschen unabhängig macht.
Ja, ich meine, du schreibst ja auch, im Vorgespräch hast du auch ein anderes Zitat, ist quasi die Veränderung, die gerade passiert. Die Frage ist natürlich, in welche Richtung. Und ich muss halt auch sagen, ich lese ja schon seit den 90ern immer wieder, oder in den 90ern, da haben mich solche Durchsagen irgendwie total fasziniert teilweise. Wenn sie eine gewisse Qualität hatten, natürlich gibt es natürlich auch völligen Ramsch. Aber da wurde ständig davon gesprochen, jetzt passiert gerade die große Veränderung und bald ist es soweit. Und es ist halt so, muss man sagen, dass ich glaube, ich bin dann auch ein bisschen beschäftigt mit der Theosophie und so weiter. Also diese Medien erzählen uns seit mindestens 150 Jahren, dass jetzt gerade die große Veränderung kommt und alles gut wird. Und es verändert sich auch tatsächlich immer was, aber ob jetzt das alles wirklich gut wird, ist halt eine andere Frage. Aber das ist ja schwer zu klären. Aber was mich bei dem Ganzen ein bisschen stört, dass es dann immer so dargestellt wird, als wäre das jetzt die große Veränderung, der Quantensprung, auch ein interessanter Begriff, vor allem wie er verwendet wird. Und 2012 war dann so der Kulminationspunkt, da haben sich dann alle jetzt wirklich, aber jetzt dann so richtig und dann ist nichts passiert eigentlich, also nichts von dem, was erwartet wurde. Und das war natürlich eine große Ernüchterung und glaube ich, der Schuss ging dann eher nach hinten los. Und durch diese Aussagen, ja, die große Veränderung, die jetzt kommt, ich kann das nicht mehr hören. Also ganz ehrlich, wir verändern uns ständig und das ist gut so, weil das ist Weiterentwicklung, oder meistens ist das gut so, oft ist es, verändert man sich natürlich auch zum Negativen hin, aber ich meine, ich verstehe schon, das ist natürlich schön, wenn das halt Dynamik erzeugt wird, hey, ja, und ich erlebe das jetzt mit, ich bin in dieser spannenden Zeit geboren, und das sagen sich Menschen seit der Mitte des 19. Jahrhunderts mindestens, wahrscheinlich auch schon, die Urchristen haben sich wahrscheinlich genauso gesagt und es ist natürlich nett und reißt alle mit und viele machen damit viel Geld, aber unterstelle ich jetzt dir nicht. Aber nein, wirklich. Also aber im Endeffekt ist es halt, wie sagt man da, ja, Pophysterie, Popkultur. Es ist halt Teil unserer. Also weißt du, kann ich irgendwie überhaupt nicht mehr ernst nehmen. Aber ich finde es immer wieder lustig, dass es noch immer so ist. Also jetzt reden auch wieder Leute davon, ja, 2020 ist eigentlich das 2012 und so.
Ja, das sehe ich auch so.
Aha.
Ich habe nämlich, wie du auch, 2012, ich war total, also es hat mich überhaupt nicht tangiert, groß. Ich habe meine Arbeit gemacht, ich habe weiter meine Energiearbeit gemacht, meine Seminare gegeben und so. Ich hatte nicht das Gefühl, das hatte ich viel weiter vorher, wo diese Zwei-Punkt-Methode kam, dass jetzt wirklich was passiert, die Energien sich verändert haben und alles schneller wird und auch die Zeit, das Zeitgefühl, jetzt zum Beispiel, habe ich das Gefühl, nicht nur, weil ich älter werde, sondern auch, dass die Zeit anders läuft. Ein Tag ist so schnell vorbei wie früher 4 Stunden, habe ich das Gefühl. Und wie du sagst, 2012 ist jetzt. Vielleicht ist es ja auch so. Vor kurzem hat jemand zu mir gesagt, du weinst du nicht, dass das einfach ein falscher Kalender ist, den wir haben. Jetzt passiert doch gerade ganz viel. Und die Menschheit wacht auf. Und dann habe ich gedacht, ja, wo waren die denn auf? Also ich habe nicht das Gefühl, dass es jetzt mehr spirituelle Menschen gibt, aber politisch wachen viele Leute auf gerade. Und die Medien, dass sie uns viel vormachen, das haben jetzt schon viele geschnallt, ja. Da habe ich schon das Gefühl, dass viel, viel passiert. Anders als 2012, da hatte ich nicht das Gefühl.
Ja, es ist, ja.
Und, ja, sagen wir es mal so, mich fasziniert jetzt nicht, dass alles jetzt schneller geht oder so, sondern mich faszinieren einfach die Möglichkeiten, die wir haben, auf energetischer Ebene was zu verändern. Wir selber oder auch bei anderen.
Ja, ich meine, ja, natürlich, aber bei sich selber sollte man immer anfangen und eigentlich es dann dabei belassen und dann können andere den Ball aufgreifen oder nicht. Aber es passiert im Moment, da gebe ich dir völlig recht, im Moment passiert wirklich viel, aber das geht in keine gute Richtung. Das finde ich nicht. Nein, also die Art, wie wir jetzt auch auf beiden Seiten jetzt mit dieser Corona-Krise, also ich meine jetzt, auf beiden Seiten, also die Anhänger von Drosten oder die Anhänger von ist alles ein völliger Hoax, wie die da auch damit umgehen und miteinander reden und so, also das geht in völlig die falsche Richtung und wie dann, also ich glaube die BIS dann und andere große internationale Organisationen völlig begeistert davon reden, ja, jetzt kommt der große Reset endlich und
die Frage ist, welcher Reset?
Was meinen die damit? Also, und das kann alles noch furchtbar ins Auge gehen und vielleicht wäre ich irgendwann tatsächlich gezwungen werden, dann auch wieder darüber Sendung oder doch nochmal eine Sendung über das ganze Thema zu machen, obwohl furchtbar. Na gut, aber ist jetzt ein völlig anderes Thema. Ich möchte noch auf was anderes zu sprechen kommen, auch aus unserem Vorgespräch. Du arbeitest mit inneren Ärzten unter Anführungszeichen und beziehst auch Geistwesen mit ein.
Ja.
Erkläre.
Ich glaube, das ist für jemand, der energetisch arbeitet, nichts Besonderes. Ich finde es sowieso alles überhaupt gar nicht so besonders, was ich mache. Es begeistert mich, aber es ist jetzt mein Alltag. Und ich habe als Kind hatte ich mehrfache, ja, so fast Todeserfahrungen. Und ich lag da fast 2 Monate in der Klinik als kleines Mädchen mit 4. 4, 4,5. Und da musste ich in die Klinik, in Quarantäne und so weiter. Frag mich jetzt nicht, was ich da hatte. Ich habe es schon wieder vergessen. Es kommt aber vielleicht noch rein. Und der Arzt, der damals gelebt hat, ja, der ist ja mittlerweile verstorben und der hieß Dr. Christian Heinrich. Und dann habe ich, und der hat mich mehr oder weniger gerettet, der hat gar nicht viel gemacht, saß immer an meinem Bett, meine Eltern durften ja nicht ins Zimmer rein, ich durfte die ja nur durch die Scheibe sehen, und hat mir dann so das Händchen gehalten und hat immer wieder gesagt, bleib hier. Du hast noch ganz viel zu tun. Und dieser Arzt ist seit ungefähr 2 Jahren jetzt mein innerer Arzt, mit dem ich in Kontakt gehe. Und wenn ich, und es war so berührend, der hat sich dann auch geoutet und hat mich daran erinnert, dass er derjenige ist und so weiter. Und ich habe es auch gespürt. Da hat auch so viel Liebe damals am Krankenbett. Ich war 4 oder 4,5, ich weiß es nicht mehr genau. Und das war also eine Geschichte, da konnte ich erstmal gar nicht mehr mitarbeiten, weil es mich so emotional natürlich tief berührt hat, dass der Mann sich gemeldet hat bei mir, weil ich immer mehr mit Aura-Chirurgie zu tun habe und natürlich gar nicht so viel Wissen habe über die Organe und so weiter. Ne? Das, was man so hat und ich ein bisschen mehr als andere durch die Physiologie im Sport und so weiter. Aber und mein Interesse, aber ich bin nicht medizinisch ausgebildet, ja. Und dann kommt der rein und erklärt mir ganz viele Sachen und da kriege ich natürlich viel mit. Und er ist auch immer da. Hat auch noch einen Assistenten, die wechseln übrigens und die arbeiten dann mit oder dürfen zuschauen. Und meine Hände, die fangen dann an, etwas zu tun, was ich nicht steuere. Also offensichtlich arbeitet der mit durch meine Hände durch und dann fangen die so an zu zittern. Und ich mache ja liebend gerne so Demo Sachen, ja, wenn ich also ich muss es zeigen, da bin ich Lehrer, ich will das einfach zeigen, wie das geht, weil man durch Sehen ja viel lernen kann und nachahmen und so weiter, ja, und Ja, und dann passieren diese Dinge. Und das war jetzt zum Beispiel dieser innere Arzt. Innere Geistwesen ändern sich. Also da kommen immer wieder neue rein. So, ich würde sagen, so jedes Mal, wenn man sich vielleicht ein Stück weiterentwickelt, kommt auch wieder ein neues Wesen rein. Und wenn es keine komischen Sachen von dir will, sondern wirklich unterstützend ist und auch in deiner hohen Energie bleibt oder natürlich auch noch höher schwingt, das ESO-Wort schwingt, ja, dann ist alles in Ordnung. Aber in diesen Zuständen habe ich schon so vieles erlebt und da gehe ich jetzt mal selber auf ein anderes Thema. Wir haben von Portaltagen gesprochen und da habe ich gesagt, ich habe ja eine Portalmeditation, die könnt ihr euch irgendwann mal anhören, liebe Zuschauer, wenn ihr wollt, oder Erhörer in dem Fall. Da habe ich gesprochen.
Die ist verlinkt vom Ankündigungstext, also unterm Ankündigungstext, unter dem Link zu deiner Website findet man den Link zu dieser Meditation.
Ja, genau, danke. Und da passiert aber auch Folgendes, vor allem wenn es solche Massenmeditationen sind. Wir haben ja vorhin von Corona gesprochen und jetzt muss ich das doch sagen. Viele Dinge, du hast auch angesprochen hier, dass ich da Implantate rausnehme und solche Sachen, ja. Hast du ja gelesen von dem Menschen, der so nett war, dir das zu schreiben. Und diese Implantate werden meistens von Außerirdischen gesetzt oder von Wesen aus der Dunkelwelt. Und das ist nicht mehr schön. Weil diese Implantate, die stören uns nicht nur in unserer Energie, die wird nämlich zum Teil eingegrenzt, sage ich mal. Wir haben nicht mehr alles zur Verfügung, weil wir ständig mit dieser Frequenz abschalt werden. Und die haben verschiedene, Möglichkeiten mit diesen Implantaten. Ja, ich wieder meine Klienten, die mir das beigebracht haben. Ich gucke in ein Energiefeld, ich sehe diese Dinger und dann im Austausch, nicht mit dem Klient, sondern mit dem, der sie gesetzt hat, musste ich in den letzten Jahren eben lernen, dass es doch viele Dunkelwesen gibt, die nicht nur dann, wenn ich ein Seminar gebe, versuchen, mich daran zu hindern, sondern auch viele Menschen quälen, weil die meistens diese Menschen besetzen mit ihren komischen Implantaten, die große Talente haben energetisch. Die möchten nicht. Es ist nämlich Macht. Da geht es um Macht, ja? Und Dunkelheit. Wer will die Macht haben? Und in diesem Kampf stecken wir jetzt ja gerade. Deswegen sage ich immer, Corona ist ein trojanisches Pferd. Es geht nicht mehr um Corona. Es geht um was ganz anderes. Und wenn ich dann so ein Implantat rausnehme aus dem Feld, ist es so spürbar für die Klienten, dass ich das mit reingenommen habe, obwohl ich es am Anfang natürlich auch selber nicht glauben konnte, weil die eigenen Zweifel sind sowieso immer das, was uns am meisten daran hindert, uns weiterzuentwickeln. Und es ist auch gewollt. Ja. Und jetzt springe ich wieder zurück zu dieser...
Es war da auch die Frage, warum die das machen. Und ich glaube, die hast du jetzt beantwortet.
Genau, ja. Warum machen die das? Weil sie sehen, aha, da macht jetzt jemand Lichtarbeit, aktiviert wirklich einen Lichtstrahl durch seinen Hauptkanal bis hoch, was weiß ich, zu anderen Wesen, hohe Energie. Und es sind noch andere große Wesen da, die vielleicht den Menschen unterstützen. Das ist ganz oft so, wenn ich dann mit den Menschen arbeite, dass viele, viele Wesen im Raum sind. Ich sage immer, die beste Abwehr, negative Energien reinzulassen, ist in eine hohe Schwingung zu gehen, in eine hohe, hohe Energie, in ein hohes Bewusstsein einzutreten, weil da schwingen die nicht mehr mit. Dann können sie dir eigentlich auch nichts tun. Und jetzt widerspreche ich mir selber, doch, sie können. Zum Beispiel, wenn so eine Massenmeditation stattfindet und viele sich da anschließen, die vielleicht auch gar nicht so hoch schaffen, in diese Energie reinzugehen und das sind dann die Autobahnen für die negativen Kräfte und viele fühlen sich dann völlig erschöpft nach so einer Massenmeditation. Deswegen mache ich keine mehr mit. Ich mache lieber regelmäßig inzwischen, zum Beispiel an Portaltagen für mich alleine. Ich gehe in meinen Schutz, ich gehe in eine hohe Energie und dann versuche ich, mit der Erde in Einklang zu kommen und ihr was zurückzugeben und so weiter, was auch immer jetzt gerade meine Intention ist. Aber diese Massenmeditationen können auch eine Autobahn sein für Dunkelmächte.
Ja, und dazu kommt gleich eine Frage, aber zu Stichwort Massenmeditation. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber ich hatte da mal ein wirklich interessantes Erlebnis. Das war in den 90ern, ja.
Ja.
Meiner Experimentierphase sozusagen. Und da in irgendeiner dieser Durchsagen kam dann, ja, also an den und dem Tag, da wird dann die Massenmeditation geben und alle sollen sich zu der und der Uhrzeit auf das und das konzentrieren. Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Es war natürlich der Aufstieg und wir werden alle Engeln. Und ich habe mir gedacht, interessant, schau mal, was da passiert. Und an diesem Tag bin ich auf eine Hochzeit gefahren und bin dann mit einem Freund, also einem Bruder, der zu verheirateten Dame, die geheiratet hat, mitgefahren. Und aber wirklich genau zu dem Zeitpunkt, als diese Meditation, das war um 11 Uhr Vormittag, glaube ich, ja. Wir fahren da gerade vom Berg rauf. Wir kommen an einer wunderschönen Kirche vorbei, die da im Grünen steht und mit einem unglaublichen Ausblick. Mein Freund bekommt, der Arzt ist übrigens, bekommt Kopfweh, muss stehen bleiben, wir steigen alle aus und ich bin dann dort gesessen zu diesem Zeitpunkt und da habe ich gedacht, auf das werde ich nie kommen. Ein wunderschöner Ort und so und dann, ja. Aber du sagst, da muss man aufpassen mit sowas. Also überhaupt mit solchen Massendingen. Ja, ich glaube ja, dass man da aufpassen muss.
Ja, weil viele sprechen von Meditation und Ausdehnung und sind da aber nicht.
Ja, also das, was ich jetzt gerade erzählt habe, war einfach eine wunderschöne Synchronizität. Also nicht, dass man das jetzt falsch versteht. Ja. Aber es hat mich damals sehr überrascht. Und da ist jetzt eine Frage im Chat, die mir auch auf der Zunge brennt eigentlich. Frage an die Gästin schreibt er oder an den Gast oder wie auch immer, weil jemand anderer schreibt, aber wir sollen nicht mehr Gästin schreiben. Es ist mir sowas von wurscht. Aber wurscht. Die Frage ist, was ist die Dunkelwelt? Fragezeichen. Leider ist er eben los für mich auch. Soll das sowas wie die Hölle sein?
Nein. Ich glaube, dass auf dem Planeten oder im Planeten oder in der Erde verschiedene und natürlich auch außerhalb des Planeten gibt es viele, was ich weiß und was ich jetzt gesehen habe, mehrere Außerirdische, die sich auch schon gezeigt haben. Es gibt sicher ganz viele gute und tolle, die sich aber ja nicht unbedingt zeigen, weil das ist ja nicht notwendig.
Aber wenn du Außerirdische sagst, Moment, in der letzten Sendung ging es nämlich um Außerirdische, aber um physische, die sich, also aerobe, höhere Lebensformen, die Intelligenz entwickeln, sich auf einem anderen Planeten, in einem anderen Sonnensystem entwickelt haben. Davon redest du nicht unbedingt, oder?
Also es gibt Wesen, die inkarnieren und die sind tatsächlich auch verkörpert hier, aber seelenlos gibt es. Und dann gibt es natürlich noch, ich rede jetzt mal von diesen, von denen niemand reden will, diese Reptiloiden, die ja zum Teil unter der Erde leben, aber auch wir schon anscheinend in unserer DNA einen Teil von denen haben, weil die eben versucht haben, über die Tausende von Jahren die Macht zu übernehmen. Und das ist ja der Krieg, der gerade stattfindet. Und deswegen sage ich gerade, ich habe es lange nicht begriffen. Aber durch Corona jetzt habe ich ein bisschen mehr darüber erfahren dürfen. Jetzt nicht nur politisch, sondern einfach auch, was mache ich denn da eigentlich? Hol hier ein Implantat raus. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass diese Gruppe von Dunkelmächten, und da gehören die Reptos dazu, sind unter anderem ja auch genau die wahrscheinlich unsere Eliten steuern. Ja, ist das, was ich gesagt bekommen habe, auch von anderen Geistwesen, mit denen ich öfter zusammenarbeite. Und die sagen, naja, da gibt's noch, ich bin aber noch nicht ganz durchgestiegen, aber dieses kleine Puzzlestück hat mir gefehlt. Wer steht eigentlich über den Eliten? Warum machen die das? Es sind aber auch nur Handlanger. Und unter den Eliten sind vielleicht die Pädophilen und die, weiß ich nicht, die ganzen Leute, die jetzt hier mit Epstein zu tun haben und so weiter.
Ja, die ein Control-File haben, weil sie halt irgendwann in die Falle gegangen sind.
Die ja jetzt, genau. Jetzt kommt ja extrem viel raus, was ja auch am Anfang fand ich immer, oh Gott, was ist denn das? Das ist alles ja furchtbarer Sumpf, ja. Und jetzt trägt aber genau das dazu bei, dass die Welt aufwacht. Und wenn es jetzt an die Kinder geht, sowieso. Aber diese Reptiloiden, die habe ich ja schon vor 15 Jahren gearbeitet, aber ich wusste ja nicht, dass die jetzt hier in so einem Machtkampf mit der Lichtwelt stehen.
Also und du hast mit Reptiloiden gearbeitet?
Ich arbeite mit den Implantaten, die sie setzen, und die setzen sie nicht nur, um die Schwingung eines Menschen runterzufahren Und im Grunde zu verhindern, also dass es ihm schlecht geht, das ist also das, was sie am liebsten machen, dass sie uns in Krankheit bringen oder abhören zum Beispiel. Ja, ich habe also ich merke immer dann, wenn ich eine neue Technik dazu bekomme, jetzt gerade wo es um dieses geistige Heilen ging, um dieses chirurgische Eingriffe in der Aura, da wurde ich so bekämpft. Es ging mir so grottenschlecht, dass ich gesagt habe, so kannst du gar nicht mehr unter die Menschen gehen, ja, bis ich gemerkt habe, dass haben mir Freunde helfen müssen und haben gesagt, meine Liebe, du bist gerade Wesen besetzt, ja, aber wie? Und Gott sei Dank habe ich natürlich auch die Verbindung, dass die mir helfen können, wenn sowas ist. Das habe ich mehrfach erlebt, wenn ich Seminare gegeben habe, dass ich dann plötzlich wie aus meinen eigenen Schuhen gefallen bin und musste mich wieder zusammenmontieren. Gott sei Dank hatte ich Assistenten und Freunde, und die mir dann geholfen haben. Und dann konnte ich wieder weiter unterrichten. Aber also prinzipiell geht es darum, dass die natürlich den Schleier schön dicht halten wollen, dass sie viel über uns erfahren wollen, weil wir sind völlig anders. Wir sind Menschen, die empfinden, wir sind beseelt. Und diese Reptiloiden, die sind eben sehr emotionslos, sind unglaublich intelligent und aber emotional völlig doof, völlig dumm, sage ich jetzt mal. Da werde ich wahrscheinlich auch wieder eine Klatsche kriegen dafür, was ich jetzt gerade sage.
Aber, von wem kriegst du da Klatsche?
Naja, genau, von denen. Und okay. Sie sind einfach, also auf eine Art, ich sage immer, ein Mensch ist dann intelligent, nicht weil er so viel Wissen angehäuft hat, sondern wenn er eine emotionale Intelligenz hat. Und das haben die nicht. Das haben die nicht. Die sind sehr kalt. Sehr kalt, und die verfolgen ihre Ziele, und das ist der Krieg, meiner Meinung nach, der gerade hier stattfindet. Ja. Das war das Puzzlestückchen, was ich jetzt dazusetzen konnte. Und ich habe immer ganz naiv damit gearbeitet. Ich habe diese, jetzt gerade vor kurzem habe ich wieder 5 Implantate rausholen müssen. 3 waren dafür da, um den Menschen energetisch runterzufahren, der meiner Meinung nach ein großes Talent hat, energetisch zu arbeiten. Und 2 Implantate waren dazu da, die Signale zu senden, wenn der vielleicht jetzt eine Meditation macht oder irgendwas. Also diese Überprüfung, diese Implantate oder irgendwelche Eingriffe, und dann arbeiten die ja auch mit außerirdischen Metallen. Die arbeiten ja nicht mit Sachen, die wir hier kennen. Ja, da hängt dann zum Beispiel im Energiefeld vor dem Chakra 5, 6 und 7 wie so eine metallische flirrende Wand. Ich kann die zwar entfernen, aber ich habe sowas noch nie gesehen und ich habe sowas noch nie gespürt, und es ist kein Metall, was mir bekannt ist. Ja, aber ich kann es im Licht auflösen oder mein Geistwesen geben oder was weiß ich, mit wem ich gerade zusammenarbeite. Es gibt ja mehrere Wesen, mit denen ich arbeite und in Kontakt bin.
Also jemand schreibt im Chat, als ich das allererste Mal versucht habe zu meditieren, führte das dazu, dass ich die darauffolgenden Monate nachts regelmäßig unangenehme Schlafparalysen hatte.
Sind das auch Aufwachmomente? Ich weiß nicht, was eine Schlafparalyse ist.
Das ist, glaube ich, wenn du aufwachst und dich nicht bewegen kannst. Also irgendwie der Körper schläft noch, aber der Geist ist wach oder so.
Ja. Aha, okay. Gut, ich kann mir jetzt nicht erklären, warum, ob das jetzt im Zusammenhang damit steht, aber wenn man versucht, jetzt wirklich aufzusteigen und eine höhere Energie zu generieren und lernt, sich auszudehnen und in der Meditation eben diese hohe Energie und hohes Bewusstsein und eine höhere Wahrnehmung eben, bekommt durch Übung, passiert meiner Meinung nach genau das, dass da bestimmte Mächte am Werk sind, die uns daran hindern wollen. Das sehe ich inzwischen so, ja.
Ja, okay.
Und das ist nicht schön.
Das Thema Reptiloide, keine Ahnung. Also ich nehme es einfach zur Kenntnis, dass das ganz viele wahrnehmen. Ich will jetzt gerade von David Icke reden, der eine interessante Person ist. Also er manchmal sagt da Sachen, die sind sehr interessant, schreibt auch Dinge. Also kennt er viele hochintelligente Leute, die, da wird man sich wundern, wer alles wirklich David Icke-Fan ist. Aber
Ich kenne den Namen, ich habe ihn auch schon gesehen, aber ich weiß nicht wirklich, was er macht.
Ja, ist ja egal. Aber das Buch, das ich jetzt gerade lese von Rolf-Ulrich Kramer, da geht es auch praktisch ständig um Reptiloide und wie sie uns eben unter... Also das klingt genau nach dem, was du mir da erzählst. Also ich nehme vor allem zur Kenntnis, dass Leute aus völlig verschiedenen Quellen zumindest sehr ähnliche Dinge dann erzählen, aber im Detail passt es dann doch nicht zusammen. Keine Ahnung. Also ich kann es nur so stehen lassen. Das will ich eigentlich damit sagen. Also,
jetzt fällt mir gerade was ein. Ich habe von meinem Sohn ein Buch geschenkt bekommen, so einen richtig fetten Wälzer von diesem David Icke. Ich habe aber noch nicht eine Seite gelesen. Und jetzt werde ich natürlich neugierig. Aber bei mir läuft es immer umgekehrt. Ich
noch nie ein Buch von ihm gelesen. Keine Ahnung. Nee. Aber viel über ihn gehört und auch ich habe bei Interviews mit ihm einfach angehört. Und da hat er sehr interessante Sachen, teilweise gesagt. Und dann wieder Dinge, die, also ähnlich den Dingen, die du jetzt sagst und die damals zumindest so völlig, eigentlich nicht ähnlich. Er hat eigentlich viel extremere Dinge dann noch erzählt, wo ich dann einfach überhaupt nicht mehr mitkönnen habe. Einfach weil meine Erfahrungswelt damit nichts zu tun hat. Ja, also ich naja, es ist halt so. Was soll ich machen? Ich meine, ich habe noch nie, Gott sei Dank, noch nie Reptiloide gesehen.
Ich wollte sie auch nicht sehen,
aber ist sicher nicht toll und wie gesagt, ich kann's und tu das auch nur so stehen lassen.
Nicht, weil jetzt also du kennst doch diese Pyramide, ich kann nur sagen,
welche und das habe ich gesagt
bekommen. Diese Pyramide, wo die Eliten, also dieses Auge da oben
das drin ist. Das allsehende Auge, ja gut. Das ist
genau,
also
das sind die. Diese Wesen sehen alles, die kriegen alles mit, was wir tun und sie bekämpfen uns schon lange. Aber jetzt fällt mir noch ein, du machst mich jetzt ganz neugierig auf dieses Buch, das werde ich mir auch angucken. Okay. Was ich gesehen habe vor kurzem, Gott, der hat in London... macht gar nichts, ist gut, ich habe das Buch ja schon. dass der eine ganz flammende Rede gehalten hat.
Ja, das ist ja wunderbar.
London, die habe ich gesehen. Aber sonst weiß ich nicht, ob der arbeitet, der energetisch oder nicht, weiß ich nicht. Keine Ahnung.
Na, das ist
ja und bei mir läuft es ja eben immer andersrum. Ja? Ich mache eine Erfahrung und dann kommen Reptiloide rein oder ich gehe in einen Mutterbauch zurück und einen verstorbenen inneren Zwilling und dann mache ich diese Erfahrung und hinterher erfahre ich, dass es ein Buch gibt, der verlorene Zwilling. Also ich erlebe diese Sachen, ich lese mir da nichts an, sondern da bin ich auch viel zu faul dazu, jetzt 1000 Bücher zu lesen. Da sind mir meine Erfahrungen, die ich in Sitzungen habe, mit Menschen viel aufregender.
Das sind auch interessanter, weil das sind deine Erfahrungen und alles, was du dir anliest, ist irgendwas, was ja anderer in seiner subjektiven Welt und die gibt es natürlich auch erfährt und daher da kann man sich dann vielleicht höchstens in irgendwas reinsteigern und na, das ist ja gut. Positive und negative Besetzungen. Also Besetzungen können auch positiv sein und das geht's mir da jetzt eigentlich mit der Frage.
Okay, also Besetzungen sind ja vielfältig und eigentlich für mich sind sie immer, wenn es jetzt nicht gerade Reptiloide sind, aber die gehen ja auch nicht unbedingt in dein Feld rein, sondern sie installieren da irgendwas, um dich zu kontrollieren. Das ist ja der Grund, warum sie das tun. Aber Besetzungen sind ja meistens Seelen, die zwischen den Welten hängen geblieben sind und nicht ins Licht gehen. Und dann finde ich das immer sehr positiv, wenn ich das sehen kann im Feld, dass da eine Besetzung drin hängt, dann hatte das was mit Resonanz zu tun. Also man zieht im Grunde nur diese Seelen an, die ein ähnliches Thema haben wie wir selber und die es nicht aufgelöst haben. Das heißt, ich kann dann zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ich arbeite das mit der Besetzung auf, mit der Person, die da hängen geblieben ist oder der Teil, der noch in der Zwischenwelt hängt und dem Klienten. Und das ist der Grund und deswegen finde ich es ganz positiv und ich finde es auch eine meiner schönsten. Ich liebe es, mit Besetzungen zu arbeiten. Ich habe da keine Angst davor. Okay. Und die sind nicht böse, das sind Menschen, die gestorben sind.
Also Exorzisten würden da anders...
Naja, Exorzist. Also was die Kirche macht, da stehe ich ja sowieso nicht dahinter.
Okay. Ja. Aber die arbeiten auch mit solchen Dingen, nur halt auf
ja, aber ganz anders. Natürlich, die reden ja auch von dem Bösen. Ja. Nein, das Böse. Nein, da rede ich nicht davon. Ich sage, das sind alles Menschen gewesen, die menschliche Themen getragen haben und sie aber nicht gelöst haben. Und
sind das immer Menschen gewesen?
Also, nee, es gibt schon auch noch andere Sachen.
Nein.
wir kreieren uns ja auch zum Beispiel, wie heißen die jetzt wieder, diese, das fällt mir jetzt gleich noch ein, negative
Dämonen.
Gut, Dämonen ist wieder, oh, das ist nochmal ein Thema, oh Gott, ja. Da habe ich jetzt, Dämonen schicke ich in der Regel zurück. Da, wo sie hergekommen sind und am besten 3 oder 4 Inkarnationen zurück, sonst kommen sie nämlich wieder. Die machen schon, finde ich, viel mehr Angst als jetzt eine Besetzung von einem Mensch, der hängen geblieben ist und nicht ins Licht gehen will. Ja, das steht, die hängen dann so am Leben und bleiben hängen und bleiben auch in der Umgebung von ihren Menschen, von den Menschen, die sie kennen oder sind angezogen durch Resonanzen mit Themen, die sie haben und der andere auch, ja. Aber das ist eine schöne Arbeit, die mache ich sehr gerne.
Und was ist, wenn du dann mal über einen Dämonen stolperst, dann schickst du ihn zurück, hast du ja gesagt. Ja.
Also da merke ich, dass ich selber...
Aber das ist dann nicht so schön, nehme ich an. Dann wird es mühsam.
Das ist anstrengend, das ist für mich, weiß nicht, also da merke ich, dass ich viel mehr Kraft brauche und auch wirklich sehr in die Hara gehen muss. Und
Das ist das Wurzelchakra, oder die Hara?
Oder nein, was? Hara ist eine ganz andere Dimension. Das ist eine Linie, die vor der Wirbelsäule sagittal durch den Körper geht. Und da sind ein paar Punkte drauf, zum Beispiel die Hara, also die Hara, der Hara-Punkt, das Tantien. Da können wir Energien sammeln und speichern. Das kann man lernen und üben. Das ist auch eine tolle Arbeit, die Hara wieder auszurichten. Und denn das Energiefeld kann sich ja drehen und dann dreht sich ja die Hara auch mit. Und wenn die jetzt zum Beispiel reißt, dann stirbt der Mensch eigentlich. Ja. Aber es ist eine ganz andere Dimension. Da geht es um innere Klarheit, Ausrichtung und dann kann man eine Stärkung der Hara vornehmen. Ja. Und da muss man sehr kraftvoll einfach dastehen, wenn es um Dämonen geht. Also die, aber da helfen uns die 2 Punkte auch ganz gut, muss ich sagen. Nur ich schicke sie dann wirklich ein paar Inkarnationen wieder zurück und sage, geh dahin zurück, wo du hergekommen bist und komm nie wieder hierher. Ja.
Und die halten sich dran?
Ja, meistens schon. Ich kann ganz schön auffahren, ja. Ich kann schon sehr, ja.
Ja, du warst Lehrerin, ne?
Ich war Lehrerin und meine Lieblingsbeschäftigung war, 32 Kinder zu bewegen in der Sporthalle und laut zu sein.
Und sie dann, wenn sie laut waren, wahrscheinlich.
Dann kann ich noch lauter sein, ja.
Zurechtzuweisen, bestimmt.
Ja. Okay. Also, ich habe meine Schüler geliebt und die mich auch. Also, ich habe.
Das glaube ich.
Nicht dieses Thema von. Diese Kämpfe. Weißt du, was ich auch gemacht habe während meiner Lehrerzeit? Das ist ganz, ganz was Tolles. Im Klassenraum ist mir aufgefallen, dass Kinder an bestimmten Stellen immer stören. Aber wie? Und dann habe ich gedacht, ich verstehe es gar nicht. Ich setze den jetzt mal woanders hin und dann war das Thema gegessen.
Der ist auf einer Erdader gesessen oder was?
Ich weiß es nicht. Ich habe nur gemerkt, das ist kein guter Platz für den. Da setze ich ein anderes Kind hin und irgendwie habe ich es immer geschafft, die dann so, vielleicht haben sie noch ihren Freund mitnehmen müssen und dann durften die sich umsetzen ans Fenster hin und die anderen dahin und dann war Ruhe. Also, aber das ist ja auch eine energetische Wahrnehmung, die ich da hatte und das habe ich auch genutzt, muss ich sagen. Ja.
Das war nicht gefährlich. Aus dem Vorgespräch hast du auch gesagt, ein ganzer Kosmos von Wesen, mit denen man sich verbinden kann. Und da hast du auch Ashtasharan genannt. Das ist ein alter Bekannter. Und der wurde übrigens sogar schon mal auf dieser Sendung live gechannelt. Also,
wow. Ja.
Also ich weiß ja nicht, ob es wirklich jetzt der Ashtar war oder irgendwer anderer oder überhaupt nur, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer das gemacht hat. Aber ich kann mich ganz genau erinnern, weil es war so, okay, Ashtar war es hier. Aber ja. Das ist ja auch so Gott, das wäre so eine rosarote ESO-Legende aus den 90ern. So nenne ich es jetzt einfach, oder? Und du sagst aber, du hast mit denen auch schon zu tun gehabt.
Also, ich habe mit verschiedenen Wesen. Also Kuan Yin zum Beispiel ist eine aufgestiegene Meisterin, mit der ich sehr gerne arbeite. Ashtasheran ist ja was ganz anderes. Ashtasheran ist, oder Ashtar nennt er sich, ist glaube ich, der Flottenführer von diesem
Raumschiff-Kapitän,
die jetzt gerade, ja genau, in der sechsten Dimension diese Dunkelwesen wohl besiegt haben. Das haben wir geschafft, aber jetzt kommt die Erde dran. Jetzt müssen wir Menschen aufstehen und auch noch was dazu tun, wieder in unsere Kraft zu kommen. Und das ist ja dieser ganze Prozess, der gerade abläuft, ja. Und Ashtasheran, ich wusste nicht, wer das ist, ganz ehrlich. Ich habe auch nie was von dem gelesen gehabt, aber der kam immer wieder rein und hat mir gesagt, du bist meine Lichtschwester, ich helfe dir gerne, wenn irgendwelche Sachen sind. Und ich frage ihn sehr gerne, wenn irgendwas ist. Ich habe auch nicht groß nachgelesen, außer dass er eben dieser Flottenführer ist. Weiß ich nichts von ihm. Es gibt schöne Bilder von ihm, die finde ich wunderschön. Also wenn Außerirdische so schön aussehen, dann...
Nicht schlecht, oder?
Ja, toll.
Also er wird ja immer so als dieser große Blonde beschrieben, wobei es ist halt politisch, ist das halt schon furchtbar. Aber gut, okay. Vielleicht halt einfach so, aber also weißt du, es ist, das wird
ich
ja dann.
Ich empfinde immer die Energie, die diese Wesen ausstrahlen.
Aber nur weißt du, großer Blonder, das wird halt dann von ganz bestimmten Gruppen besonders gern aufgenommen und dann hört man das halt vor allem aus am Eck, mit dem ich nichts anfangen kann. Aber gut, vielleicht ist er halt einfach groß und blond, kann er ja nichts dafür, ne?
Kann sein, ich weiß es nicht. Angeblich, wie gesagt, sind wir verwandt. Und er kam von sich aus und hat mir seinen Namen gesagt. Und ich habe in der letzten Zeit angefangen, für mich zu channeln. Also ich könnte jetzt nicht channeln von einer Gruppe. Das ist auch anscheinend nicht meine Aufgabe, aber ich kann es für mich. Und das mache ich ab und zu, wenn mich wirklich Sachen beunruhigen. Wie zum Beispiel diese Zwangsimpfung oder so. Da habe ich dann Fragen gestellt oder manchmal kommt er ja auch so rein. Und ich finde diese wunderbare Energie so schön. Also ich bewege mich da gerne drin. Aber ich kann dir nicht einmal sagen, von welchen Planeten die kommen. Und das ist ja alles festgelegt. Wenn das kannst du alles lesen. Du alles lesen im Internet. Aber das habe ich noch nicht gemacht.
Mimi schreibt, ich stehe auf große Blonde. Okay, Mimi, aber waren es wahrscheinlich andere.
Ich
nicht. Und dann, jemand fragt mich, ein paar haben mich schon gefragt, in welcher Sendung das war. Mir ist es jetzt eingefallen. Es war, ich bin mir ziemlich sicher, eine Sendung mit Pat Engolf. Es gab zwei mit ihr. Also. Und das war eher gegen Ende.
Okay.
Und da sagt sie, also es ist eine Sendung auf Englisch, da sagt sie, du, I'm struggling, something is coming in. Und dann sage ich, lass uns rein. Und dann war da auf einmal, hat sie auf einmal den Ashtar gechandelt.
Aha.
Sie ist auch blond übrigens. Aber
schön. Also
gut.
Ich habe eine Freundin, die auch channelt und die arbeitet ganz viel mit den Erzengeln. Es ist auch ein Engelwesen, sie sieht auch so aus. Sie sagt immer, Gabi, du bist ein Sternenkind, ich bin ein Engel, ist ganz andere Energie. Kann ich nichts mit anfangen, ist für mich esoterisch, aber ist fast ein Schimpfwort für mich, Esoterik. Ich sage lieber spirituell. Aber da kann man sich auch streiten.
Ja, man kann
über euch streiten. Ich möchte nicht so gerne dogmatisch sein. Also,
nein, ist ja nicht toll. Also dogmatisch mag ich gar nicht.
Nee, ich auch nicht.
Kann ich nichts anfangen damit. Wir kommen jetzt ans Ende eigentlich. Also wenn jetzt jemand dir noch eine Frage selbst stellen will, die ich jetzt immer übersehen habe oder sonst was, dann jetzt anrufen, meine ich, mit Skype. Oder halt nein. Und ich habe nur noch so eins, was ich mir da noch notiert habe, war so das Stichwort Lichtkrieger. Was ist davon zu halten, von einem Lichtkrieger? Ich meine, es ist ein Jedi-Ritter mit Lichtschwert, oder was ist es? Was meint man damit überhaupt?
Och, ich kann das nur aus meiner Sicht der Dinge beschreiben. Ich glaube, dass alle Lichtarbeiter, die sich auch mit Reptiloiden und Dunkelwesen auseinandersetzen, die meiner Meinung nach gerade im Moment in den letzten Zügen aufschreien und wir wirklich auf dem Weg ins neue Zeitalter sind.
Na, hoffen wir es. Zeit wird.
Ja, ja, ich glaube das ganz fest. Ich glaube, dass sich ganz viel verändern wird. Vielleicht passieren noch viele schreckliche Sachen, aber ich glaube, wir sind auf dem Weg. Und Lichtkrieg Krieger sind für mich die Leute, die Dämonen wegschicken, die mit Reptiloiden arbeiten, Implantate rausnehmen und wirklich eine sinnvolle Arbeit machen. Und ich kenne aber Menschen, die nennen sich Lichtkrieger und haben keine Ahnung von Lichtarbeit. Ja. Für mich bedeutet das energetisch aus den hohes Bewusstsein, große Wahrnehmung, feine Wahrnehmung, das ist für mich Lichtkrieger sein. Das ist was Positives, sehe ich. Wir sind einfach auf einer anderen. Wir sind Menschen, die eine spirituelle Erfahrung machen. So, und das sind das ist für mich ein Lichtkrieger. Das ist was ganz Positives. Ich finde das schön. Man muss auch manchmal laut werden, ja, sonst kriegst du die nicht aus dem Feld raus. Also man muss so wirklich deine ganze Energie und Präsenz reinholen, um das zu verändern, ja.
Stabilisator fragt.
Quatschen und esoterisch daherzulabern, das ist für mich kein Lichtkrieger. Da gibt's aber viele von. Ja? Aber gut, jeder auf seinen Weg. Ja.
Ja, aber auf jeden Fall. Stabilisator fragt, Gast, gib uns bitte einfache Tipps, wie wir unser Schutzschild verbessern können gegen diese dunklen Haiwands. Ich weiß nicht, was er damit meint. Aber
was für Dinger?
Ja, gegen diese dunklen Haiwands, ich weiß nicht, was Haiwands sind, keine Ahnung.
Ich kenne diesen Ausdruck nicht. Ja, ja. Ich finde es gut, die siebte Schicht zu stärken und die das erste Chakra zu stärken. Wenn du Sport machst, wenn du läufst, wird dein erstes Chakra enorm gestärkt, deine Erdung kommt rein.
Und kann ich absolut bestätigen, ich bin begeisterter Läufer, auch wenn ich sehr langsam laufe, aber ich liebe es und es ist, also Meditation und so, habe ich überhaupt nicht die Geduld, aber laufen, wow, Wahnsinn.
Wunderbar, ja.
So eine Stunde, das ist so richtig lang.
Du kannst auch tanzen, auch das erdet. Alles in Bewegung erdet, auch wenn du schwimmst, egal. Ja. Die Hauptsache, dein Körper bewegt sich und dann erdet man sich und die siebte Schicht wird dadurch dichter, gestärkter und diese Risse, die da drin sind, gehen zu. Und weil da treten ganz viele negativen Energien ein, ja, und natürlich wieder in eine hohe Präsenz zu gehen und sich auszudehnen und die Zirbeldrüse zu aktivieren und die zu reinigen, ist ja eine der wichtigsten Sachen, mache ich schon seit 20 Jahren. Zirbeldrüse, kein Aluminium, immer wieder Photonen atmen, durch die Zirbeldrüse reinigen, Licht in deine Zellen schicken und so weiter. Und natürlich mit deinen Emotionen arbeiten, damit du innerlich geklärt bist, in deiner Mitte bist.
Mhm. Okay.
Das finde ich, es ist nicht nur das Meditieren. Ausdehnen reicht nicht. Es ist gut, wenn man wirklich in seinem Körper gut verankert ist. Ja? Dann hast du eine gute Abwehr. Mhm. Und wenn du zwei Punkte kannst, dann kannst du natürlich alles wegschicken, du kannst es transformieren, du kannst
diese Zwei-Punkte-Technik, also die hast du schon öfter
jetzt angesprochen. Genau, die Zwei-Punkte-Technik nach Richard Bartlett ist eigentlich leicht zu lernen.
Ja. Kann man bei dir im Seminar auch lernen. Jemand schreibt auch, Waldi 2000 schreibt, Lichtkriegsverweigerer anwesend? Fragezeichen. Naja. Ja, du gibst da sehr vieles.
Ja. Ich überlege gerade, was ein Lichtkriegverweigerer ist. Ja, egal.
Keine Ahnung.
Lass was so stehen.
Lass was so stehen, ja genau.
Yeah.
Ja, gibt es sehr viele Seminare, die du da gibst, also energetische Wirbelsäulenaufrichtung, dann das Matrix Experience, energetische Prozessarbeit, die im Energiefeld des Menschen arbeitet, Aura-Chirurgie, Grundlage der Energiearbeit, die Zwei-Punkt-Methode mit vielen Anwendungsmöglichkeiten, Zellverjüngung, energetische Stammzellenarbeit, Besetzungen, negative Elementar.
Das Wort hat mir vorhin gefehlt.
Elementale, ja, die bringt es nicht raus. Implantate und so weiter. Und morgen, du bist ja irgendwie auch.
Ich meine, bist selbst, mein Hobby.
Ja. Genau.
Mein Hobby, ja.
Du bist ja gerade auf einem, also es wäre ja fast schon irgendwie schiefgegangen heute mit der Sendung und dann wäre es ja auch fast schiefgegangen, weil du in diesem Hotelzimmer, in dem du bist, war dann auf einmal anscheinend die Verbindung weg, aber jetzt war sie dann Gott sei Dank da. Und warum bist du in diesem Hotelzimmer?
Ja, ich mein Hobby, das mich sehr zu mir bringt und wieder zu meinem Wesenskern, ist die Kreativität, das Keramik machen. Und ich würde mal sagen, ich mache schon fast spirituelle Keramik. Also oft mit Gesichtern und Baumelfen und all dem, wo ich als Kind mit zu tun hatte. das setze ich ganz oft um. Und da bin ich jetzt gerade auf einem Künstlermarkt. Ist durch Corona natürlich dieses Jahr fast alles ins Wasser gefallen. Aber da
einer der wenigen, ne?
Ja, einer der wenigen. Es war nur ein einziger bislang und das ist der zweite jetzt und ich hoffe, und schon wieder Regen die nächsten 2 Tage, aber es wird trotzdem gut. Ich mag das gerne, so viele Leute kennenlernen und über Keramik sprechen. Das ist so meine Auszeit, die ich mir nehme, immer wieder mal auf einen Markt zu gehen. Der ist jetzt hier in Edesheim in der Pfalz. Das ist wunderschön hier, also fast so schön wie das Kraichgauer Hügelland, wo ich ja ganz lange gelebt habe.
Sagt mir alles nichts. Edesheim in der Pfalz.
Edesheim
in der Pfalz.
Genau, Edes.
Edes. Mit I. Edis, oder wie?
Nein, Edes. Edes. Okay. Schloss in Edesheim ist auch sehr schön, das Schloss.
Okay.
Und also, darum rum stehen jetzt ganz viele Künstler und ich mit meiner Keramik.
Und wer jetzt auf dich neugierig geworden ist und dich treffen will, der kann ja morgen auch dort vorbeischauen, oder? Und ein bisschen mit dir quatschen. Ja. Also man muss jetzt halt was kaufen.
Kann auch mit mir quatschen, ja. Das entsteht oft auf den Märkten.
Okay. Genau. Also das wäre vielleicht eine nette Möglichkeit, aber vielleicht auch, vielleicht kriegst du ein paar neue Kunden. Würde ich dir wünschen, weil es ist sicher eine harte Zeit im Moment, ne?
Es ist eine harte Zeit, ja. Ist hart.
Also gerade für Leute wie dich. Obwohl, du kannst das ja auch von der Ferne machen, das hilft
ich
natürlich.
Ich mache viele Fernbehandlungen. Ja. Ich habe dann einfach umgestellt. Ja. Aber auf Seminare wollte ich noch mal kurz zurückkommen. Ich habe natürlich jetzt die letzten 20, 25 Jahre Seminare gegeben, auch parallel. Und ich hatte zum Schluss keine Lust mehr, zum hunderttausendsten Mal über die Fähigkeiten der Chakren zu reden. So, deswegen habe ich jetzt im Moment nur, sage ich mal, Seminare, die mich noch wirklich interessieren, wo es tief geht mit Aura-Arbeit, Stammzellenarbeit, Wirbelsäulenaufrichtung und ME ist im Grunde, da muss man das alles können. Dann kann man diese Matrix-Experiencing-Arbeit machen, dazu muss man das können, um so eine Prozessarbeit, in der wir energetisch arbeiten, praktizieren. Ja, dazu muss man das alles können. Und deswegen kommen oft Leute, die sind fortgeschritten und ja.
Ja, und morgen und übermorgen kann man dich dort erleben?
Kann man mich erleben und Seminare dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr. Ich habe keine Lust, so lange Corona. Das ist so eine aufregende Zeit. Wir sind in so einem Wandel gerade, Wechsel in einem Zeitfenster, das will ich. Und ich habe ja Gott sei Dank meine Fernbehandlung, will ich einfach mit Haut und Haaren erleben, auch diese Politik und alles, was passiert gerade. Deswegen Seminare stelle ich bis zum Ende des Jahres zurück, aber ich hoffe wirklich, dass wir im nächsten Frühjahr wieder starten können und dann freue ich mich natürlich wirklich über Menschen, die Lust haben, da einzusteigen.
Ja. Und erreichen tut man dich auch per E-Mail. Die E-Mail-Adresse ist angegeben übrigens, wie bei fast jedem Gast. Einfach im Archiv dann oder auch jetzt vorne auf der Startseite auf den Gastnamen klicken oder auf Gastinfo und dann geht da ein Fenster auf und dort sieht man nicht nur ein Bild und eine Bio des Gastes, sondern meistens auch, wenn er das möchte, eine E-Mail-Adresse. Bei dir ist eine angegeben und so kann man dich dann kontaktieren und du freust dich dann und antwortest
auch. Ja, ich freue mich sehr. Ja, ich freue mich vor allem darüber, dass du mich eingeladen hast. Möchte mich auch nochmal bei dem Herrn bedanken, der diesen tollen Brief geschrieben hat.
Ja, und ich auch. Danke.
Mich hier über den Klee gelobt hat. Ja. Ganz, ganz vielen Dank. Er hat auch die Musik zu meinem tollen zu meiner Medi gemacht und ich hoffe, sie gefällt euch.
Ja, genau, die ist verlinkt.
Genau.
Gabriele, vielen Dank, dass du mein Gast warst oder meine Gästin, wie manche vielleicht schreiben. Egal.
Ich finde das Wort toll, Gästin.
hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und würde mich freuen, wenn wir das vielleicht im kommenden Jahr oder so vielleicht wiederholen. Und mal schauen,
mit einem bestimmten Thema sehr gerne und vielleicht kann ich dann sogar mit dem Publikum irgendeine Übung machen, da würde ich mich sehr freuen.
Genau, das haben wir jetzt heute mal auslassen, aber das wäre dann so eine längere Meditation, so 10 Minuten lang, vielleicht können wir das ja mal machen dann auch, aber heute wollte man dich mal ein bisschen kennenlernen. Ja, freut mich sehr, Gabriele, ich liebe dich, schreibt Holm, also bitte.
Ja. Ja,
bitte. Ein Stabilisator, das wäre cool. Na also dann. Gabriele, freut mich sehr. Danke, dass du heute da warst und wünsche dir noch einen schönen Abend und viel Spaß und Erfolg beim morgigen Kunstmarkt.
Ja, vielen Dank. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, mit euch allen zu sein und vor allem mit dir, wie du das machst. Das hat mir sehr gut getan. Ja.
Freut mich.
Schön. Ja. Doch. Okay. Also, dann verabschiede ich mich hiermit.
Ja, schönen Abend.
Grüße an alle, die zugehört haben. Vielen Dank.
Okay. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Crop FM. Aus der Vorstadt der Wirklichkeit.
Das nächste Mal Crop FM findet am 9. Oktober. Am 9. Oktober 2020 statt. Und mein Gast ist ein weiteres Mal Chris Marx. Der war ja schon zweimal zu Gast. Skinwalker hautnah Teil 3 sozusagen. Da hat sich doch einiges getan, auch bei UFO Classified und Erica Luke, seiner Frau. Und ja, ich bin sehr gespannt auf den dritten Teil dieser Sendung. Und vielleicht gibt es ein paar Überraschungen. Schauen wir mal. Keine Ahnung, also werde mich da jetzt noch die nächsten zwei Wochen da ordentlich in das einlesen, was sich da getan hat, und freue mich schon sehr drauf. Skinwalker Ranch hautnah, der Mann war 6 Jahre dort. Hat einiges zu erzählen. Einiges, das eher gegen den Strich des gängigen Narrativs bürstet, wenn man so will. Und das gefällt mir immer besonders. Ja, freue mich sehr. Wir hören uns wieder am 9. Oktober, danke fürs Zuhören und macht es gut.
It's not the same. You set aside when you believe that there's no battlefield. So you construct just to we'll be right back.